In unserer Welt herrscht zwischen den Menschen ein immer grösseres Ungleichgewicht. Ein paar wenige haben ganz viel haben fast nichts. Es gibt viele Diskussionen und Theorien, wie es zu diesem Ungleichgewicht kam und was man dagegen machen sollte. Jemand, der ganz konkrete Vorstellungen hat, wie man das Ungleichgewicht bekämpfen könnte, ist mein heutiger Gast, der Jürg Iniger. Mit dem Project Hugo will er der Menschheit bewusst machen, dass es nebst dem Recht auf sich selber auch das gleiche Recht auf die äußere Welt gibt. Also das Recht von jedem Menschen auf einen gleichen Anspruch an Grundstück und damit verbunden an den Rohstoffen und Ressourcen dieser Welt. Er hat einen Mechanismus entwickelt, der den Verteilungsprozess vom Eigentum an Grundstück fair, effizient und transparent lösen könnte. Jürg ist ein Pionier und seit den 90er Jahren an seinem Lebenswerk Project Hugo dran. Viel Spass bei Episode 11 von Passion Peak mit Jürg Iniger.
Heute das Thema Projekt Hugo. Jürg.
Ja, freut mich.
Freut mich auch. Schön sind wir da, am Samstagmorgen, für das komplexe Thema zu besprechen. Warum der Name Projekt Hugo? Project Hugo.
Ja, Project Hugo. Warum nicht Jürg? Warum nicht Jürg? Weil Jürg, es ist ein sehr internationales Projekt und das Ü-Zeichen mit sehr vielem internationalen Austausch und das Ü-Zeichen findet kein Mensch auf der Tastatur. Also die pragmatische Seite. Hugo von ist mehr oder weniger weltweit lesbar. Das ist so die pragmatische oder die phonetische Sicht. Es ist so klein wie der kleine Prinz im Prinzip. So hat es mal angefangen. Es ist so klein so, es hat mir noch zwei im Beruf und Zeugs und so gesteckt. Um etwas zu haben, das so wie sofort Abstand hat von allem. Das ist wie so in der Sendung wie beim kleinen Prinz oder auf so einen anderen, wo du sofort eigentlich die Aussensicht annimmst. Und du kannst vielleicht auch die Hofnarrenfunktion ist ja ganz wichtig. Du kannst ein bisschen undiplomatischer reden und argumentieren quasi als Kunstfigur sozusagen.
Aber es ist ein Künstlername. Es ist ein Künstlername, oder im mindesten Sinne?
Genau, es ist, also ich will nicht den Künstleranspruch erheben, aber es ist in dem Sinne Künstler. Es ist Künstlername, es steckt nicht irgendwie, es ist, ja, hast du gehört, es ist eine Abkürzung für irgendetwas, es ist irgendein traumatisches oder erhellendes oder erleuchtendes Erlebnis im Leben. So ist es nicht. Ich weiss selber ehrlich gesagt nicht, warum es
Hugo heisst.
Warum es Hugo heisst.
Es klingt auch mal lustig. Das Ziel, das du aber mit diesem Projekt verfolgst, die kannst du vielleicht noch erläutern, weil die sind nicht unbedingt lustig, die sind sehr seriös. Was sind Ziel oder was ist der Grund von diesem Project Hugo?
Genau, das ist sehr seriös. Es geht eigentlich darum, wie man das Gleichrecht auf die Welt in der Praxis umsetzt. Mhm. Dafür gibt es heute kein Mechanismus, hätte es vor dem Internet nicht geben können, weil eine globale Koordination geht ja nur digital. Und auch wieder gleich das Recht verstehen, das ist nicht so abstrakt, wie viele meinen. Das ist nicht irgendwie ja, so esoterisch gemeint, das ist ganz konkret. Wenn das da der Tisch vor uns, unsere gemeinsame Welt wäre, solange es kein Ausschlussrecht gibt, also nicht quasi abgrenzte Grundstücke, ist es einfach. Dann kann man sagen, ja, wir können da beide austoben auf der Welt und so. Sobald man hingegen aus praktischen Gründen muss sagen, nein, es braucht da die Abgrenzung, dann ist die Frage, wie das die Abgrenzung fair und ausgeglichen ist. Und dafür gibt es heute keinen Mechanismus. Irgendwann haben Leute irgendwas etwas beansprucht, irgendwann hat man das aufgeschrieben, Popi, Zeuges und Punkt, Schluss. Ist logischerweise, das kann man empirisch nachweisen, ist logischerweise alles andere als gleich verteilt. Und was noch schlimmer ist, es gibt keinen Mechanismus dazu, um von diesem Zustand in eine Gleichverteilung zu kommen.
Ja.
Und das ist eigentlich, das Ziel ist erstens, das bewusst zu machen und zweitens den Mechanismus zu überlegen, wie man so zu einem Mechanismus kommt. Und das führt logischerweise zu einer gerechter gerecht, in dem Fall ist gerechter gleich. Ist nicht in jedem Fall so, aber in dem Fall ist gerechter gleich. Also es führt zu einer gleicheren und damit gerechten Verteilung von Welt. Und das ist ganz wichtig, nicht nur eine materielle Frage, ist sehr eine wichtige materielle Frage, logischerweise auch, wenn man immer auf einer schiefen Ebene probiert zu wirtschaften, dann ist das von Anfang an schief. Was ganz wichtig ist, es ist nicht nur eine materielle Frage, in Anführungszeichen, wo man vielleicht mit sozialen Ausgleichszahlungen und so kann quasi kompensieren. Es ist eine Ordnungsfrage. Es ist keine friedliche Weltordnung möglich ohne Koordinationssystem, das verhebt. Was wir heute haben, ist eigentlich quasi eine Art ewiger Waffenstillstand auf irgendeinem Zustand, wo die Leute nicht so schlimm ist, dass die Leute eigentlich zu den Waffen greifen, aber die nicht befriedigen.
Ja.
Man sagt einfach irgendwie, ja gut, mir gehört jetzt 90% und ihr gehört 10%, aber irgendwie verkümmere ich nicht mit ihnen 10% und darum lassen wir jetzt Krieg sein. Aber es ist, Frieden ist heute einfach ein akzeptierter Stand vor Ungerechtigkeit und das ist nicht befriedigend.
Das finde ich ein sehr schönes Statement. Statement, aber also das, ist wie das Hauptziel ist eben, dass jeder das gleiche Recht an der Welt kann irgendwie geltend machen kann. Ist das irgendwo verankert? Das Recht?
Das Recht, das ist ganz wichtig, das Recht ist leider nicht verankert. Da fällt das Problem an, weil wenn es verankert wäre, dann könnte man sich darauf beziehen. Und ich könnte sagen, das ist ein geschriebenes Recht. Und das ist nicht umgesetzt. Ich habe wirklich mit Menschenrechts, also die Leute, die eine Menschenrechtserklärung aus dem FF kennen, inklusive all die Zusatzprotokolle und die späteren Ergänzungen, man ist dem immer ausgewichen. Oder ist nicht für jeden Menschen das gleiche, frei und gleich und recht geboren. Aber dazu wird natürlich nicht nur gehört, das Recht auf sich selber, sondern das Recht an der äußeren Welt. Und das ist leider nicht verankert, was bedeutet, dass sich niemand mehr darauf beziehen kann. Was speziell pervers ist, wenn man beachtet, dass das Wort Menschenrecht ist geprägt worden als gleiches Recht auf Land und gleiches Recht auf die Ressourcen. Der Typ, der das Wort Menschenrecht in die Welt gesetzt hat, der hat sich für das gleiche Recht auf
die Welt gesetzt. Was du sagst, ist wie, es ist nicht verankert, aber eigentlich in den Ursprüngen von der Menschenrechte wäre es eigentlich so angedenkt gewesen, dass das Recht auf sich selber, jeder ist gleich und jeder hat auch Anspruch auf gleich viele Ressourcen. Aber das ist nicht verankert worden.
Ja, also das Wort Menschenrecht ist geprägt worden irgendwie Ende 18. Jahrhundert. Es gibt eine schöne Münze, was draufsteht. Und das ist der Typ, der für gleiches Recht auf Land kämpft.
Ja.
Und ein Beispiel, warum das so tragisch ist, dass es nicht verankert ist. Ich habe immer wieder einen spannenden Austausch gehabt mit einem ganz renommierten Liberalen und Think-Tank-Leiter und Chefredakteur und. Und ich habe dann immer ein bisschen weiter in die Ecke gedrängt, argumentativ. Mhm. Und wo er irgendwie ein bisschen argumentativ nicht mehr ganz weitergewusst hat, hat er gesagt, ja, es mag ja sein, aber es gibt gar kein gleiches Recht auf die Welt. Also jeder, der heute ein Thema will, sicher kann irgendeiner sagen, ja, wäre ja, wenn es wäre. Ist Theorie, gibt es aber gar nicht. Und ein wichtiges Element in der Argumentation ist die Begründung, dass es das effektiv gibt, respektive, dass es jeder gleich kann erheben. Also es ist ja absurd, wenn man quasi als Recht erheben kann auf Ausschluss von den anderen. Also wenn ich das Grundstück habe, erhebe ich heute das Recht auf einen Ausschluss von den anderen. Mhm. Es ist ja pervers, wenn man das kann erheben kann, aber das gleiche Recht, aber das Recht auf gleichermaßen oder einen Ressourcen teilhaben kann ich nicht erheben. Oder das Recht im gleichen Ausmaß können Grundstücke zwar wie der andere, kann ich nicht erheben. Das ist absurd. Also Einseitigkeit kann ich erheben, Gleichheit kann ich nicht erheben. Das ist ja recht philosophisch wirklich Humbug. Mhm. Aber es wäre schön, wenn wir das ganz offiziell dem ein bisschen nachhelfen würden. Wir haben heute eine Bundesverfassung, die heisst, das Recht auf Eigentum ist gewährleistet. Es steht aber mit keiner Silbe irgendwie etwas von Voraussetzungen. Oder? Also wenn ich heute die ganze Welt habe, du hast nicht, dann ist die Bundesverfassung, ja, ist gut so, ist gewährleistet. Oder? Und sagt nicht, es ist gewährleistet, falls es auf einer schlüssigen, fairen Ableitung beruht. Und das ist nicht, klar kann man sagen, man kann das Projekt noch vorantreiben, ohne dass es das gibt, aber es wäre hilfreich, wenn man die Leute könnte in Pflicht nehmen könnte. Es wäre hilfreich, wenn man die Politiker könnte in die Pflicht nehmen könnte.
Also was du eigentlich sagst, ist, wie das Problem ist nicht unbedingt, oder du bist nicht unbedingt gegen Besitz und Eigentum, sondern du bist wie gegen den Prozess, wie es heute ist, wie das der Besitz und Eigentum, wie das man Eigentum kann beanspruchen. Das ist wie dein Problem, also das ist wie das Problem, das du mit dem Project Hugo willst.
Genau, gegen den Prozess, der fehlt. Ich meine, das ist kein Prozess. Also wenn ich irgendwie sage, ja, Eigentum würde ich daran gearbeitet, dann würde ich einen Pickel schlagen. Ich würde einen Pickel in die Ferrari schlagen und dann sage, ich habe jetzt da gepickelt und darum gehört jetzt die Ferrari mir neuerdings. Mhm. Das ist so dürftig und so absurd, die sogenannten Ableitungen. Und der Prozess fehlt. Und das andere ist, man kann Eigentum ist eine Realität. Und man verdrängt das heute. Das verdrängen beispielsweise so Leute, die sagen, eher sogenannte Links sind oder sozial sehr engagiert oder Genossenschaften und so. Die verdrängen, dass die Form trotzdem falsch ist, wenn es ein bisschen breiter ist. Oder? Es gibt einen schönen ersten Punkt in der Hausordnung von einer legendären Kommune, wo heisst, das Kommunengelände ist Privatbereich. Das sagt eigentlich, alles. Oder? Eine Kommune, eine Genossenschaft und sogenannte, auch die Situationen, so wie in Hongkong früher und so, was quasi Staatsbesitz ist und dann und so. Ist alles in dem Sinne ein bisschen besser verteilte oder ausgewogener verteilte Ungerechtigkeit. Ist aber eine Realität. Und die Realität vom Eigentum, die existiert. Also ich selber würde am liebsten irgendwie völlig nomadisch leben, kein Gebäude, kein Nichts, kein Zeug, nur aus praktischen Gründen. Aus praktischen Gründen wäre das 99%. Weil ein Haus und weil ein Daheim. Und das andere ist, sobald irgendwie etwas bearbeitet ist, und dann die Frage, wer die Investitionen zu gut hat. Das heisst, die Tragik der Allmende, das ist limitiert. Ich war sehr abgesehen davon, dass es so nicht wirklich verhebt. Oder wenn man quasi würde sagen, die ganze Welt ist einfach Freiland. Jedermann kann sich da entfalten und so. Dann, es ist nicht so, dass man eine Idealwelt hat, weil dann hat man erst das Recht vom Stärkeren. Mm. Also man muss...
Genau, das habe ich auch gesagt. Und das andere ist noch, was ich mir überlegt habe, ist das nicht gelöst mit den Nationen? Du hast wie eine Nation, wo irgendwie ein Teil von dieser Welt wie verwaltet und indirekt partizipiert man ja schon auch nicht. Also ist es vielleicht etwas anderes, wenn du am Zürichsee ein Grundstück kaufst und dort ein Häuschen draufstellst, dann kann ich diesen Teil vom Zürichseeufer wahrscheinlich nicht mehr betreten, weil es ist wie dein Häuschen und das ist einfach dir. Aber das andere ist ja dann schon als Nation, als Staat. Du machst ja dann auch Sachen, die für die Allgemeinheit zugute kommt, wo ich ja gleich auch auf eine gewisse Art und Weise kann das Land mitbrauchen und benutzen.
Ja, Nationen sorgen für einen gewissen Ausgleich. Mhm. Es ist interessant, dass zum Beispiel der Kant, der immer darauf hingewiesen hat, dass man ein Einverständnis haben zu abgrenzten Grundstück, dass das eigentlich müsste in einem globalen System sein, und dann, aber ohne Internet ist global irgendwie hierarchisch und diktatorisch. Mhm. Und er hat ja dann eigentlich zähneknirschender Idee von den Nationalstaaten quasi zugestimmt, als eine Art so kleine Notlösung, und aus dem ist dann der Völkerbund und der Tuno entstanden. Hingegen ist natürlich bei weitem nicht gelöst, weil es ist nicht so, dass quasi eine Nation quasi ein Durchschnittssample von Menschheit entspricht. Ich meine, es gibt Emirate, da besitzen wenige Leute in den Emiraten Sahne für die ganzen Erdölfelder ab. Wir in der Schweiz, wo immer in der Schule fälschlicherweise gelernt haben, wir haben keinen Rohstoff. Raum ist ein Rohstoff. Lage ist ein Rohstoff. Wir profitieren damit irgendwie wenige Millionen Leute von der zentralsten Lage in Europa. Ohne dass es das bewusst ist, dass man da auf Kosten von Recht von Welt, auf Kosten von der Menschheit profitiert, ohne dass irgendein Ausgleich stattfindet. Also das heißt, Nationen sind nicht quasi einfach, also es ist nicht so, dass wenn es jetzt irgendwie 200 Nationen gibt, dass jetzt die entsprechende Bevölkerung quasi einen Anteil hätte oder Ressourcen. Das ist schon zwischen den Nationen extrem unterschiedlich. Und dann ist es natürlich auch innerhalb von der Nationen extrem unterschiedlich. Ein Staat leistet eigentlich quasi Nothilfe oder ein Staat verhindert, dass sie verhungern, weil ich kein Grundstück habe. Aber ein Staat verhilft mir nicht zum gleichen Teil Grundstück.
Ja. Das ist ja so ein bisschen das Hauptproblem, das du lösen willst. Das ist das, was heute wie falsch läuft, dass es eben die Kompensation nicht gibt, dass es die Verteilung nicht wirklich begründet gibt, dass der Prozess falsch läuft. Und du schreibst aber auch, es geht eben um die Glaubwürdigkeit von unserer Zivilisation. Hast du mir wie geschrieben in einem weiteren Sinn. Kannst du das ein bisschen elaborieren?
Ja, ist einer von den Schlüsselpunkten. Im Prinzip kann man sich fragen, warum wir was eine Zivilisation überhaupt aufmacht. Und da gibt es sozialphilosophische Begründungen und. Aber wenn man es jetzt auf die ganz einfache materielle Ebene oben nachher nimmt, ist das man das Faustrecht ablöst. Im Tierreich kann ich, wenn ich irgendwie ein stärker Tier bin, oder du ein stärker Tier bist, dann kannst du mir mein Zeug wegnehmen, inklusive mein Fressen oder umgekehrt. Und das ist in dem Sinn legitim, weil das ist das Prinzip. Das ist Nahrungskette, das ist das Recht vom Stärkeren. Also das, was immer so idealisiert wird in der Natur, ist faktisch Faustrecht. Das ist nicht derart ideal, wie die Leute eigentlich feststellen. Und es gibt ja praktisch eigentlich keine Zeigebote oder irgendetwas, wo nicht irgendwie, du sollst nicht stehlen, sehr früh. Also meistens kommt es erst, du sollst nicht töten, aber dann kommt schnell mal, du sollst nicht stehlen. Es zieht sich wahrscheinlich jeder Dings fort, was heisst, muss eigentlich vom Raubtiermässigen, jeder kann einfach einem anderen nach seiner Stärke Sachen wegnehmen. Kommt man zum Schluss, das führt eigentlich zu nichts. Beziehungsweise, man kann so nicht aufbauen, wenn wenn man stellen kann, kann man eigentlich keine Wirtschaft aufbauen. Wieso soll ich etwas leisten, wenn man es dran anderen stellen kann? Stellen ist ganz praktisch, wenn man jetzt mal die moralische Seite weglässt, ist es ganz praktisch gesehen, ich nehme dir etwas weg, ohne dass ich dich frage, ohne das Einverständnis, wenn ich dir etwas stelle, ohne das Einverständnis und ohne dich zu entschädigen. Und wenn ich heute das Grundstück im heutigen Sinn habe, und ich sage das nicht in Jus nicht und so, ich habe selber eins, dann nehme ich dem Rest der Menschheit etwas weg, also beziehungsweise schließen sie aus, was gleich ist. Ich nehme jetzt recht, da zu sein, am gleichen Ort, zu gleichen Bedingungen weg. Ich frage sie nicht und entscheide sie nicht. Und das ist faktisch das Gleiche wie Diebstahl. Also das Gleichrecht auf die Welt verwirklichen, das Gleichrecht auf die Welt einerseits beliebig können verletzen und andererseits im gleichen Atemzug sagen, du darfst nicht stellen, ist nicht glaubwürdig, ist ein Widerspruch.
Aber es ist schon noch spannend, dass du das eben sagst, weil ich selber noch kein Grundstück. Aber das Ding ist ja, ich würde jetzt nicht finden, du hast mir irgendetwas gestohlen, weil du das Grundstück hast. Einfach nochmal ganz schnell, um das die Hörer nachvollziehen können. Weil ich finde, ehrlich gesagt, ich kenne ihn nicht aus, aber ich nehme an, du zahlst, wenn du das Grundstück kaufst, bekommt das Geld der Kanton oder der vorhergängige Besitzer von diesem Land. Oder, ja. Und wenn es jetzt der Staat bekommt oder der Kanton, dann fließt das dann wieder an der Allgemeinheit zu in einem weiteren Sinn. Sei es, sie bauen Strassen, sei es, sie bauen Kanalisation. Von dem her hast du nicht einfach mir etwas weggenommen, zumal ich nicht genau weiss, wo du wohnst und das Grundstück ja noch nie gesehen habe. Also ist ja das nicht wie ein Stellen.
Ja, das ist eben genau die Schwierigkeit. Das ist wie eine Ethik, oder? Eine schlimme Handlung wird sofort als schlecht empfunden und kritisiert. Ein schlimmer Zustand oder eine Ungerechtigkeit kann darin bestehen, dass etwas nicht stattfindet. Nicht nur, dass ich dir etwas wegnehme, also dass du gar nicht erst zu deinem Teil kommst. Ich muss den ja nicht mal wegnehmen, sondern ich kann mich darauf beziehen, dass es ein Papier gibt, das heisst, die Welt gehört, der Teil von der Welt gehört mir, oder ein grosser Teil von der Welt gehört mir, der gehört nicht. Ich muss das nicht mal stellen und darum erlebst du es nicht mal faktisch. Und das andere ist, dass es natürlich jetzt immer die Idee gegeben hat, man kompensiert das über die sogenannte Sozialpflichtigkeit vom Eigentum. Mhm. Aber das ist so klein, irgendwie, du nimmst 100% und gibst 2% zurück. Also, ja. Es ist ja nicht so, dass ich... Und das andere ist, es ist tatsächlich so, aber man geht in der Schweiz eben auch natürlich von Idealvoraussetzungen aus, die eigentlich mit Eigenmiet werden und. Die Schweiz ist immer darauf ausgerichtet, dass du ausgleichst. Oder in anderen Teilen der Welt findet praktisch null Ausgleich statt. Praktisch null Bewusstsein, dass du wenigstens ein klein etwas in einer Form sollst, in einer anderen Form sollst zurückgeben. Aber wie gesagt, das ist niemals der volle Wert. Und es geht niemals an alle. Es geht irgendwo an die Gemeinde. Es geht,
ja. Okay. Aber sehr, sehr spannend, das sind wie Probleme, das ist das, was du willst, wie lösen mit diesem Project Hugo. Jetzt kannst du wirklich sehr pragmatisch in 2 bis 3 Sätzen, weil ich weiss, es ist echt komplex, erklären, was ist die ganz grundlegende Idee vom Projekt Hugo. In 2 bis 3 Sätzen.
Also du meinst den Mechanismus?
Den Mechanismus, ja.
Okay. Weil die Idee ist ja, ein fehlender Mechanismus. Ja. Ein fehlender Mechanismus könnte schaffen. Und nachdem wir jetzt noch ein bisschen darüber geredet haben, wie und warum, nicht wie, aber warum, ist die Frage, wie. Und das ist ganz entscheidend. Man hat lange immer probiert, die Realität hinein zu rennen. Man hat probiert, eine ungerechte Verteilung ein klein rückzuverteilen. Man hat probiert, über Steuern ein klein zu kompensieren. Mhm. Aber man ist eigentlich immer die Realität hinten drin und man fühlt sich immer noch zum Bruchteil. Der Schlüssel des Projekt Hugo ist, dass man sagt, nämlich jetzt bei einer Summe, das gleiche Recht auf die Welt, man drückt das den Leuten ganz konkret in die Finger, indem man quasi Gutscheine für Grundstück in die Finger drückt. Quasi das Schotto-System. Wir haben gleich viel Schotto und dann kann jeder auf den Teil setzen, wo er will. Bei Hugo heisst es Tokens, weil es international besser verständlich ist. Es ist ein Schotto. Das ist der Schlüsselmechanismus. Und das ist erstaunlicherweise irgendwie, das ist auch die Weltneuheit dran. Dass man sagt, nein, via Steuern, Ausgleich und, das geht ein kleiner ausgleichende Richtung, aber das ist nicht der real Sinn eigentlich, sondern der Realmechanismus ist, du und ich, wir bekommen Tokens in die Hand, die können wir setzen auf Grundstück. Und das heisst, wir müssen sie setzen. Wenn ich sage, ich will das Grundstück, dann muss ich meine Tokens nicht drauf setzen. Und du, und das Gleiche, auch wenn ich es schon habe, ich muss sagen, das ist mir so, das ist mir pro Jahr die Tokens wert. Und damit haben wir einen Mechanismus, wie vorhin darüber geht, wenn wenn wir fast alles gehört und dir eigentlich nichts, dann kannst du heute irgendwie ein bisschen betteln, ein bisschen zurückschlagen, ein bisschen irgendetwas. Mhm. Jetzt ist es total anders. Weil du hast gleich viele Tokens wie ich. Und wenn wir jetzt die ganze Welt gehört und wir haben beide gleich viele Tokens, dann geht das nicht mehr. Ich habe mit meinen Tokens komme ich nur bis in die Mitte. Und du kommst mit deinen Tokens noch bis in die Mitte. Mhm. Aber du kommst nicht bis in die Mitte. Und das ist... Das ist der Schlüssel, dass man sagt, man probiert nicht wie früher irgendwie das Land an sich zu verteilen, weil du hast ja vielleicht gar nicht Land und Land kannst du gar nicht vergleichen ohne Austauschmechanismus. Das ist schon ganz wichtig, es geht um Vergleichbarkeit. Die Vergleichbarkeit ergibt sich nur im Austausch. Die Wertvergleichbarkeit ergibt sich erst im Austausch. Und darum muss der Austausch stattfinden, damit du die Werte überhaupt kannst vergleichen kannst. Und zweitens kannst du ja nur die Gleichverteilung im Austausch bewirken. Du kannst nicht jedem gleich viel Land geben, jedem gleich viel Wasser geben, jedem gleich so. Was du aber sofort kannst, ist jedem gleich viel Tokens geben. Und wenn die Tokens setzen, Bedingung ist, zum Grundstück haben, dann kommen wir beide genau zu gleich viel Grundstück, also beziehungsweise gleich bewertete Grundstück.
Aber das wollte ich gerade fragen, das ist ja sehr vereinfacht, wenn eine Welt mit nur uns zwei und jeder hat eigentlich 50% Anspruch auf die Welt. Aber wie tust du denn nachher sagen, jetzt in unserer Welt mit irgendwie x Milliarden Leuten, tust du einfach die Anzahl Landmassen durch Anzahl Leute. Nein. Und es gibt irgendwie eine Parzelle und jeder hat dann mit seinem Token, den er hat, ein Anrecht auf ein Stück Parzelle. Oder wie tust du das? Also wie
das ist eben spannend. Es ergibt sich eben umgekehrt, weil genau gleich kannst du, ich meine, schon bei zwei Leuten sind die Bedürfnisse völlig anders, bei irgendwie 8 Milliarden Leuten ist unendlich. Und du kannst es nicht, oder? Die Versuche hat es immer gegeben, oder? Kannst du irgendwie Fläche, mal Lage, mal Sonneneinstrahlung, mal Regenmenge, was einfach, das ist uferlos. Selbstverständlich, das ist uferlos. Hingegen umgekehrt ist,
mit der Sahara, oder dann niemand.
Ja, aber du definierst ja, was für dich ein Durchschnittsteil, du definierst ja, was du willst. Du setzt dich ja darauf auf das, was du willst. Oder? Und jetzt kann das sein, dass du sagst, irgendwie, ja, ich will quasi etwas in New York. Dann hat es wahrscheinlich 100'000 andere, die etwas in New York kosten. Ich bekomme ein paar Quadratmeter in New York. Oder ich kann sagen, ich will etwas in der Wüste. Dann bekomme ich natürlich ein paar Quadratkilometer Wüste. Aber das Ding ist ja, es ergibt sich im Markt, es ergibt sich im Austausch.
Ja, okay, also Angebot, Nachfrage.
Ja, es ergibt sich aus.
Und wenn ich es richtig verstehe, Parzellen sind nicht vor, es ist dann eben nicht, das ist die Parzelle und die setzen mit Token drauf. Also nicht, weißt du, nicht so wie eine Art so ein Risikobrettspiel, wo du wie die Welt aufgeschnippelt hast, sondern es ergibt sich einfach, ich kann wie sagen, ich will den Kanton Bern. Und
dann
schauen wir, wie viele andere
es gibt. Du kannst dir die Tokens schon wie Geld vorstellen. Du kannst, wenn du irgendwie das 2'000 Franken, wenn es 2'000 Franken würde entsprechen, dann kannst du einfach quasi schauen, was du für 2'000 Franken überkommst. Und das ergibt sich logischerweise, das ergibt sich für Angebote noch. Also das ergibt sich natürlich, das verändert sich auch im Laufe der Zeit. Aber das ergibt sich für das. Also, aber es ist ganz wichtig, es kann niemand irgendwie sagen, ja, also wenn du probierst aufzuteilen, dann kann jeder sagen, ja, du hast jetzt Grösse mehr gewichtet, ich würde jetzt irgendwie näher zum nächsten Fußballstadion mehr gewichten, ich würde jetzt irgendwie die Möglichkeiten vom biologischen Landbau zu betreiben mehr gewichten, das ist uferlos. Hingegen, du musst dich für etwas entscheiden und du kannst ja dann eigentlich du kannst dann schauen, für das zu entscheiden. Und es ist die Entscheidung, sagt dir niemand. Du musst dein Guthaben da einsetzen. Und durch das ergibt sich das durch die Angebote und Nachfrage. Ob die heutige Parzellierung sinnvoll ist, ist ein anderes Thema. Es ist aber umgekehrt so, dass die ja dass das die auch nicht das Problem ist. Das ist schon nicht das Problem. Und das ist eigentlich eine Frage, die sich unabhängig voneinander
stellt. Geht, ja.
Geht, ja.
Ja. Also komm, Grundidee, aber du hast gesagt, jeder auf der Welt bekommt so einen Area-Token, nennst du das, und man kann, wenn man will, auf den einlösen gegen das Recht auf ein Grundstück,
ja,
wo nachher bestimmt nach Angebot und Nachfrage, wie viel man nachher wirklich bekommt. Das ist so der Grund.
Genau, und wirklich, es ist nicht einfach ein Token, den du nicht kannst spielen. Es ist der Token, du kannst quasi sagen,
du kannst
quasi sagen, ich setze 0,1 auf so viel und 0,9 auf so viel. Oder
ja.
Das ist noch wichtig. Oder? Das ist nicht, du musst nicht... Es ist nicht einfach ein Token und ein Ort setzen. Es ist quasi wie ein Ladengutschein. Wenn du nach einem Gutschein bekommst, heisst das nicht, dass du etwas
für 100 Franken musst.
Genau, für 100 Franken kaufst. Ja. Und du kannst vielleicht irgendwie. Ja, du kannst das aufnehmen.
Das ist auch noch wichtig. Es ist auch nicht ein physischer Gutschein und es ist auch kein physischer Jeton. Ein zentraler Aspekt, das haben wir noch nicht geredet, ist nämlich, dass ja das überhaupt vor Stadt gehen kann. Dir schreibt vor, wie eine Plattform zu bauen, oder wo das alles drauf ist. Eine digitale Plattform, wo die Leute sozusagen würden miteinander handeln. Korrekt?
Richtig. Und zwar ist es so, dass quasi das, was du drauf setzt, oder das, was du willst, die Tokens einsetzen dafür, ist ja sowieso erfasst. Also du musst ein Grundstück haben, du willst ein bestimmtes Grundstück mit all deinen Rechten und Pflichten. Und schön ist ja, die ganze Arbeit ist ja gemacht. Es gibt ja, Grundbücher, wo genau definieren, also wo quasi das Produkt in dem Sinn definieren. Die Grundbücher werden sowieso digitalisiert, aus Effizienzgründen. Es gibt auch Länder wie Georgien und so, wo das in Blockchain ist es hip, Grundbücher in Blockchain zu tun. Ob das eine gute Idee ist, eine andere Frage. Aber einfach zum Sagen, es gibt plus die Einsehbarkeit. Weißt, wenn du heute ins Grundbuch hineinschauen und irgendwie eine notarielle Beglaubigung und Zeug und Gebühr und so. Also das Produkt in dem Sinn kommt. Oder das Gute in dem Sinn kommt, so, wird, erstens ist sowieso schon definiert und kommt zweitens sowieso auf eine Plattform, wo locker global verknüpfbar ist. Und dann kannst du Tokens genau auf der gleichen Plattform kannst du Tokens verteilen. Und,
Genau, aber du hast die Plattform, das ist der Mechanismus mit den Tokens und etwas, was ich noch gelesen habe, auch noch speziell ist, es ist nicht die Übung, macht man nicht einmal und dann ist das für immer und ewig so, sondern das ist wie jährlich wie eine Auktion, die wieder stattfindet. Das heisst, wenn ich das Grundstück erworben habe, muss ich jährlich immer wieder mit committen zu diesem Grundstück und den Token auf das Grundstück setzen. Also es gibt wie jährlich wie eine Neuverhandlung sozusagen.
Ja, beziehungsweise eine Neuverhandlung. Du willst ja nicht irgendwie ein Jahr hier wohnen und das nächste da und so. Es gibt dann...
Du hast vorher gesagt, du willst ja normal.
Ich schon. Aber dann ist es ein Problem. Wenn alle wollen, hat niemand ein Problem damit. Und wenn es die meisten nicht wollen, dann haben die meisten auch ein Problem damit. Es geht um die Aktualisierung vom jeweiligen Wert. Und es geht darum, dass Menschen, die neu auf die Welt kommen, auch zu ihrem Teil kommen. Oder? Wenn wir jetzt quasi
das ist ja heute ein kleines Problem. Oder? Dass du heute, wenn das du nicht ein Haus in Familie
richtig,
hast, ist
es
sehr schwierig.
Richtig, die Welt ist eigentlich so, heute eigentlich bis in den letzten Winkel verteilt, so wie es in den Raumplaner ist, geschützt ist, aus Naturschutzgründen und so. Und da du heute ja profitierst, und es kostet dir ja nicht, also ausser ein kleines Steuerding, wie vorhin gesagt habe, aber es kostet dir niemals das, was es wert ist, lohnt sich heute sogar auf Sachen zu sitzen, die du gar nicht brauchst. Und so. Also, weil es kostet dich eigentlich nicht, oder viel zu wenig, im Verhältnis zu dem, was wert ist. jemand, der neu kommt. Also wenn du und ich, und selbst wenn wir jetzt mit so einem Token-System die Welt wir untereinander aufgeteilt hätten, und beziehungsweise jeder Mensch, der im Jahr 2021 lebt, wir das sozusagen ausgehandelt haben. Im Jahr 2022 kommen neue Leute auf die Welt. Und, die haben wieder den gleichen Anspruch. Mhm. Und also, das muss schon, allein schon, weil die Leute ständig wechseln, muss es fließend sein. Du hast auch in unterschiedlichen Lebensphasen unterschiedliche Bedürfnisse. Es gibt auch Bedürfnisse, die sich im ja, es gibt natürlich Klimawandel. Sie lagen, die früher vielleicht kalt waren, heute warm. Das ist so der einzige positive Aspekt. Es gibt natürlich viel mehr negative, dass Lagen, die früher gut bewohnbar waren, heute nicht bewohnbar sind. Also, du musst ja...
Es entwickelt sich, ja.
Du musst ja ein Recht haben.
Aber komm, wir machen das mal ganz, ganz konkret durch für die Hörer, weil ich finde es hennen spannend. Aber es ist, glaube ich, auch komplex, wenn man das erste Mal davon gehört. Und ein gutes Beispiel wäre ja gerade, du hast ja vorhin schon gesagt, du hast ja ein Grundstück. Du hast ein Grundstück mit einem Hütchen drauf. Jetzt sag mal, du gibst Vollgas, Project Hugo wird implementiert, es gibt die Plattform und jetzt wollen wir mit dieser Verteilung an. Das heisst, wenn ich jetzt, also ich bekomme jetzt den Schatten und ich finde jetzt, hey, das Stück Land, wo du drauf bist, das bestelt mir, ich setze dort meinen Schatten oder einen Teil von diesem Schatten drauf. Dann könnte ich eigentlich Anspruch erheben auf das bisschen Land, wo du jetzt drauf bist.
Ja, außer ich wollte es selber. Dann setze ich meinen Sitz. Ich muss es setzen. Das ist ja logisch. Wenn ich, das ist ja wichtig. Ich muss ja setzen. Das Recht gilt nur. Das Recht wird quasi wie eine Lizenz, die nur erneuert wird. Das ist neu. Ich muss setzen. Beziehungsweise, oder umgekehrt, wenn ich nichts setze und sage, das ist nicht wert, oder? Dann kommst du und sagst, ja, Hobbys ist das nicht wert. Mir ist es mindestens so viel wert.
Wir setzen beide. Du bist der, du setzt, weil du dort bist. Und ich setze euch eine super spannende Lage. Finde ich setze mein Schatten, du setzt dein Schatten. Es ist unentschieden, was passiert.
Ja, unentschieden gibt es in dem Sinn. Unentschieden gibt es in dem Sinn nicht, weil es nicht ein physischer Schatten ist. Sondern du kannst ja 0, irgendetwas. Irgendetwas Ding, also theoretisch wäre jetzt, wenn wir jetzt wirklich auf die hinterletzte Kommastelle gleich viel würden, dann kannst du, da gibt es verschiedene Auktionsprinzipien, dann sagst du einfach, wenn es gleich längt nicht, sondern musst du beten. Das ist wie wenn du bei Unentschieden sagst, bei Unentschieden im Fußball zählt irgendwie so, beim Horn raus zählt ja der Jahrgang gegen die Unentschieden. Oder? Und im gleichen Sinn sagst du, ja gut, aber Unentschieden gibt es im richtigen Leben eigentlich nicht, im Markt. Oder? Du gehst ja nicht in die Coop und am Schluss an die Kasse sagst, oh, es ist dummerweise gerade unentschieden, was ich da bereit bin zu zahlen. Sondern es gibt immer, je nachdem, was du bereit bist zu zahlen für die Leute, für den Beutel Milch, bekommst du den.
Oder? Ja, okay. Also unentschieden, ein oder unwahrscheinlich. Aber, und jetzt sagen wir...
Ja, beziehungsweise unwahrscheinlich, beziehungsweise wenn, doch das Prinzip definieren und sagen, es geht am meisten betend, falls tatsächlich einfach quasi jemand zum Beispiel einfach das Prinzip sagt, das könnte ja sein. Du könntest ja sagen, ja, du bietest gleich viel wie nie, oder? Zum es blockieren. Das für das ist logisch. Du kannst eigentlich, es gibt kein natürliches Unentschieden, aber du kannst praktisch spielverderbermässig probieren, das Unentschieden herzuführen. Dann kannst du nicht sagen, ja, im Fall vom Unentschieden bleibt es, wie es ist, beziehungsweise überkommt dann wieder für ein Jahr das Recht, das Recht jetzt schon hat.
Gut. Und sonst ist es einfach highest offer, oder? Das wäre wieder normal. Also das heisst, du setzt irgendwie 0,5 von deinem Schatten und ich würde sagen, ja, ich setze max 0,2 von meinem Schatten, also würde weit das Grundstück mit dem Haus bei dir bleiben. Das ist so. Wenn jetzt du als Nomad irgendwann würdest sagen, hey, es ist schön hier, es kommt eine andere Phase von meinem Leben, ich ziehe es weiter, ein anderes Grundstück im Sinn, und nicht mehr setzt. Aber da steht ein Haus drauf und ich setze jetzt meine 0,23, was auch immer. Und ich wäre dann der meistbietend für das Grundstück mit diesem Haus. Ist mir wie klar, das Grundstück würde ich ja in diesem Sinn übernehmen von dir. Aber was ist mit dem Haus, das ja du hast gebaut, gezahlt und hast Investitionen rein da? Muss ich dir das auch irgendwie abkaufen? Oder wie läuft es mit Immobilien? Oder Sachen, die du nicht einfach mitnehmen kannst?
Ja, das ist wichtig. Das kann man nicht voneinander trennen. Das kann man nicht voneinander trennen.
Also die Immobilie und das Grundstück?
Nein, ja. es hätte Versuche gegeben. Du kannst, wenn das Grundstück gehört, kannst du quasi die Lizenz zum Hausbau an andere vergeben. In dem Sinne kannst du. Aber das Recht ist bei dir.
Ja.
Es hat ein lustiges Beispiel in Amerika, einen Versuch gegeben, das voneinander zu trennen. Und was stattgefunden hat, ist, dass einer gesagt hat, okay, der Acker gehört dir, Gebäude aufstellen darf der andere. Und was der andere gemacht hat, er hat einen Schießstand draufgestellt und hat den ganzen Tag quer rübergeschossen. damit der andere die Acker nicht können brauchen.
Ja, okay.
Also, nein, sonst nicht. Also, du brauchst, im richtigen Leben. Also, ist es sinnvoll, dass es zusammengehört? Und das gehört zusammen. Du kannst das machen, was du heute machst. Du kannst natürlich sagen.
Aber wie würde ich dich jetzt kompensieren? Oder jetzt das Land, du gehst weiter, aber du hast ja gleich. Aber du hast investiert, du hast das Boot, du hast das Gärtchen, du hast einen schön gemacht. Du hast vielleicht noch, ich weiß nicht, wie dein Grundstück aussieht, du hast irgendwie vielleicht noch am See einen Schiffsteg bauen. Oder weiß nicht, auf jeden Fall, es ist ein gutes Stück Land. Ich kann dort profitieren von dem Häuschen, von deiner Arbeit. Wie wird das? Wird es kompensiert und wenn ja, wie wird es kompensiert?
Ja, selbstverständlich wird es kompensiert. Das Gärtchen in diesem Fall ist ein bisschen scheiter bei mir. du hast eigentlich, wir reden immer von Häusern, das ist eigentlich Immobilienleistungen. Also es kann ein Loch sein, das ich gebuddelt habe. Es kann ein Erdloch sein, das ich geschlossen habe. Mhm. Das Interessante ist, Es spielt keine Rolle, was es ist. Es gibt einen, wie beim Fußball, es gibt einen Transferpreis. Es ist quasi wie ein Mieter, der ist nicht ganz vergleichbar, wenn ein Mieter die Möbel lässt, dann Möbel lässt du in der Regel nicht lassen, das Haus lässt du stehen, weil das Haus kannst du nicht mitnehmen. Mhm. Und der Transfer, und das ist ganz wichtig, es gibt ein doppeltes Token-System.
Mhm.
Es gibt einerseits eben die laufende Entscheidung vom Grundstück und es gibt ein zweites Set von Tokens, wo du die Immobilie drin musst entschädigen. Das ist eigentlich ein reines Rechnungssystem. Du musst quasi Geld in Tokens umsetzen und Tokens wiederum Geld, aber es ist, damit du eine Rechnungseinheit hast. Mhm. Weil, sonst passiert natürlich das, Also erstens ist völlig klar, man muss das entschädigen. Es ist auch völlig klar, dass ich muss können sagen muss, was ich will. Man kann es nicht einfach von aussen einschätzen. Es ist irgendeine Regierung oder die Opposition, die entschädigen will, sagen, du musst das irgendwie für so und so viel hergeben.
Mhm.
Es ist verschiedene Gründe wichtig. Ich muss sagen. Umgekehrt ist es natürlich wichtig, dass ich irgendetwas sagen kann. Sonst kann ich zum Beispiel einfach sagen, mein Haus ist irgendwie Milliarden wert. Beziehungsweise, ich verlange, wenn man es in einem klassischen Sinn hat, ich verlange eine Milliarde im Fall von einem Wechsel, würde das ja heissen, dass der Adrian, oh, eine Milliarde ist mir schon klein für das Häuschen hier, schon klein grob. Und das sagen alle anderen auch. Und dann müsste ich faktisch, dann wenn man auf dem Feld null zurück, dann muss ich faktisch Grundstücknutzung nicht entschädigen, weil niemand bereit ist, eine absurde Ablöse.
Niemand könnte seine Token setzen, weil er das Haus wie nicht zahlen
kann. Er würde nicht, selbst wenn er könnte. Ja. Ohne Bill Gates würde nicht plötzlich eine Milliarde zahlen für ein Häuschen, das irgendwie ein Bruchteil.
Und das Gärtchen ist noch schitter.
Und das Gärtchen ist schitter, nicht zu vergessen. Und das ist eine zweite wichtige Weltneuheit drin. Man hat immer probiert, es ist, also alle, die darüber nachdenken, ernsthaft darüber nachdenken, habe ich zum Schluss gekommen, es muss eine Parallelität geben. Dass je mehr du auf die Seite setzt, desto mehr musst du auf das andere setzen.
Aber du auch. Also du, also jetzt nochmal, dein Häuschen, ich setze irgendwie einen gewissen Anteil Token, du gehst eh weiter, weil du bist ein Nomad. Nomadische Leben frönen. Und du sagst, mein Haus hat 1 Million weg. Ja, das Dach erst gemacht, die Heizung ist neu. Das wird schon wahrscheinlich wieder günstig heute, aber es ist ja gleich, einfach 1 Million. Und dann würde ich wieder den Token setzen, das Grundstück würde ich bekommen, aber wie kann ich jetzt das Land näher bekommen? Das verstehe ich noch nicht ganz.
Der Mechanismus ist ja, dass man muss verhindern, dass ich eine absurde... Ich habe ja quasi, weil ich an mich selber nicht muss zahlen, kann ich eine absurde Zahl einsetzen.
Ja.
Und das muss man verhindern. Und durch das sind die Angebote gekoppelt. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel 1 Million völlig übertrieben wäre, das würde man vielleicht irgendwie 5 Transfer-Tokens kosten.
Mhm.
Was nicht das Problem wäre, weil die zahle ich quasi an mir selber. Aber wenn ich behaupte, das ist 1 Milliarde wert, obwohl es ein Bruchteil ist, dann muss ich gleich viel, wenn ich zum Beispiel einfach sage, 5 statt 1, wenn ich für etwas durchschnittlich 5-mal mehr nenne, dann kann man mich darauf behaupten und sagen, gut, du hast es selber gesagt, ich muss ein Jahr lang 5 Tokens, Area Tokens zahlen statt. Ich kann mich auf meinem Fehler. Ich schneide mir selber ins Fleisch, wenn ich etwas Falsches nenne.
Wenn du auf dem Grundstück bleiben willst, aber jetzt in dem Fall, wenn du ja wie sagst, ich habe eh kein Interesse mehr am Grundstück. Und dieser Wort, klar, okay,
ja, aber
das ist ein anderes, du kannst einen Käufer finden. Ja,
okay. Ja, eben, Krux ist das Wort, dann nehmen wir anders.
Ja.
Dann lacht sich die ganze Welt mit Füßen und sagt, der Jürg ist so blöd, der zahlt uns jetzt den 5-fachen Preis ein Jahr lang. Soll er halt bleiben? Erstens finde ich einen Käufer. Genau, das ist jetzt eigentlich gut, das ist fast zu wenig bedenkt. Ich finde ja auch gar keinen Käufer dann. Wenn jetzt im Fall, wo ich weg muss, ich habe mir in dem Fall gedacht, wenn ich will bleiben und dann absurde Dinge nennen.
Ja.
Weil wenn ich weg will, dann finde ich keinen Käufer, dann mache ich es sowieso nicht. Die Krux ist ja eher in dem Sinn, wenn ich will bleiben, oder? Dann brauche ich ja keinen Käufer. Wenn ich einfach einen Abschreckungspreis mache, in Hoffnung, es kostet mir dann nichts, dann ist es aber nicht so, dass es mir nichts kostet, sondern es kostet mir nicht 5-fache.
Du musst selber können zahlen für dein Haus. So.
Ja, aber es ist 1:1. Wenn ich quasi 5 Transfer-Tokens auf das Haus setze, muss ich parallel 5 Area-Tokens oder okay. Entscheidung an alle setzen. So, okay. Erstens kann ich das gar nicht, ausser ich kann mir die mühsam zusammenkaufen. Ist nicht mehr zu eigenem Fleisch. Es ist im Prinzip wie wenn ich bei einer Steuer. Es gibt einen Mechanismus, bei sehr progressiven Steuermodellen, die auf Selbsteinschätzung beruhen, wo ich einfach sage, heute haben wir eine Situation, wo Pop, das ist fast nicht wert. Und dann ist eben mir gesagt, Pop, das ist fast nicht wert, dann muss ich es für fast nicht hergeben. Und umgekehrt, wenn ich sage, es ist irgendwie absurd viel wert, um alle anderen abschrecken, dann muss ich auch absurd viel Steuern zahlen. Bei Steuersystemen gibt es den Vorschlag seit 1-2 Jahren.
Und die aber das wird ja recht autonom, also das ist wie sonst irgendwelche Plattformen im Web, was es gibt. Das wäre etwas zwischen mir und dir und Plattformen würde ich schauen, dass die Regeln eingehalten werden, dass man das Zeug setzen kann. Welche Rolle hat der Staat noch in dieser ganzen Transaktionsgeschichte?
Man kann es vielleicht vergleichen mit dem Internet. Oder? Auch wenn wir viele Sachen auf dem Internet machen, die zwischen dir und mir sind, ist es nicht so, dass das Internet nur zwischen dir und mir ist. Und es ist auch nicht so, dass das Internet ein recht freier Raum ist.
Mhm.
Und interessant ist, dass der Staat eigentlich ein sehr ein, so wie beim Multi-Stakeholder-Ansatz, wie beim Internet Governance Forum. Mhm. Das Internet ist ja darum so erfolgreich geworden, weil es eben nicht, stell dir vor, man hat irgendwie das Internet via Staats- UNO-Versammlung probiert auf den Weg zu bringen und so. Und da wärst du jetzt noch nie. Mhm. Sondern das Schöne ist eigentlich, dass man gesagt hat, nein, das ist eine Struktur. Da braucht man a priori mal die Staaten nicht dazu. Es ist sowieso im staatlichen Recht eingebunden, weil ja die Eigentumsrechte eingebunden sind. Also, mhm. also das Grundbuch, das ist eine klassische staatliche Aufgabe. Mhm. Also der Staat definiert ja sowieso, welche Parzellen mit welchen Rechten und Pflichten und mit welchen ökologischen Möglichkeiten und Grenzen. Das definiert ja sowieso die jeweilige Staat oder die jeweilige Behörde. Also von dort her ist es ja eh beieinander. Hingegen muss mir kein Staat sagen, schau Jörg, du musst in der Token so und so setzen. Und Neodran ist nicht gut, wenn du das da drauf setzt, du musst es am anderen Ort setzen und so. Für das braucht der Staat nicht. Der Staat hat in dem Sinne eigentlich so gut wie keine Rolle, weil das ist ja selber Akteur, ist auch nicht interessensfrei. Ist ja überhaupt nicht interessensfrei. Also, ein Staat ist ja wiederum eine Vereinigung von Leuten, die zusammen ein Bundeshaus kaufen, die zusammen eine Erdölplattform oder die zusammen ein Erdölfeld bewirtschaften.
Absolut. Genau, das wäre meine nächste die Frage. Oder? Es gibt ja staatliche Aufgaben, es gibt wie Sachen, die allen zugutekommen, Spitäler, Autobahnen und so. Das wäre einfach der Staat, der die Tokens auch wie setzen in dem Sinn, oder wie würde das funktionieren?
Nein, es ist beim Internet ja nicht so, dass der Staat eigentlich das Internet schafft, sondern du hast diverse Behörden, wo das machen. Und die Staaten schauen natürlich alle darauf, dass das nicht mit ihrem jeweiligen Recht kollidiert und so. Und da ist es gleich. Der Staat ist vielleicht auch das falsche Wort. Das ist eher vielleicht so etwas. Interessant ist, die UNO spielt ja heute häufig die Rolle. Oder viele Leute kennen ja die UNO nur im Sinn von Interessensvertreter von Staaten, aber die UNO nimmt natürlich sehr viel, zum Beispiel die Art, wie die UNO die 17 Nachhaltigkeitsziele wahrnimmt. Mhm. Sind zwar die Staaten kooperative Partner, wie es Unternehmen sind, wie es NGOs sind, aber an sich konzipiert sie eigentlich so, wie es Sinn macht. Und Staaten sagen dann vielleicht, aber Moment, das ist nicht kompatibel mit unserem Recht. Und dann sagt man im Zweifelsfall, dass es nicht kompatibel ist mit etwas, was Sinn macht global, dann sollte vielleicht eher der Staat anpassen, statt umgekehrt. Das ist wichtig. Also, wenn ich sage, die Staaten spielen in dem Sinn keine grosse Rolle, ist nicht so, dass es im rechtsfreien Raum soll stattfinden. Also, der Rechtsrahmen ist extrem wichtig. Aber das findet sowieso statt. Der Staat hat in dem Sinn einfach es braucht den Staat in dem Sinn nicht, weil es keine von den beiden klassischen Staatsaufgaben ist. Ich meine, die eine Klasse, es gibt sicher noch mehr, aber einfach so eine klassische Staatsaufgabe ist, du brauchst dort, wo Marktversagen ist. Wenn du eine Straße bauen willst und die entsteht aus dem Markt nicht, du baust nicht eine Straße, für jeden kann drauf herumfahren. Da muss irgendwann ein Staat mal kommen und sagen, jetzt raufen wir es zusammen. Und jeder zahlt da die Straße und jeder darf sie brauchen. Und es ist egal, wenn einer mehr zahlt und einer mehr braucht und so, sonst wird die Straße nie gebaut. Also das
aber
ist,
genau, aber das ist, ja, aber das Spitäler ist, auch, oder? Spitäler
wäre Moment, das ist, oder, also quasi einfach das machen, was klassisch Marktversagen ist. Mhm. Das ist die klassische Staatsaufgabe. Und die andere klassische Staatsaufgabe ist Umverteilung. Also du findest kein System, wo ein Mensch, mit einer Krankheit auf die Welt kommt, nicht erwerbstätig kann sein, automatisch einen Anspruch auf irgendetwas einlösen kann, weil er ja nicht Gegenleistungen bringen kann. Also musst du einen Staat haben, der sagt, der Starke, der Leistungsfähige, muss etwas abgeben an den, der alt, jung, gebrechlich, behindert, was auch immer, also der, der nicht möglich kann. Also dort muss der Staat eigentlich quasi stellvertretend für jemanden, der nicht ein eigenes Recht einbringen kann, quasi sagen, es gibt ein Recht auf Umverteilung. Das ist total kompliziert. Und das muss ein Staat, das muss man endlos politisch aushandeln, wie viel ist fair und so. Das bleibt. Im Spital hingegen ist es totales Mischprojekt. Ich glaube, es gibt einen ganz entscheidenden Unterschied zwischen der Straße und dem Spital. Also eine Straße, die öffentlich benutzbar ist, die hat logischerweise, mit der kannst du nicht Gewinn machen. Also kein Mensch wird für ein Grundstück zahlen, das mit der Verpflichtung verbunden ist, eine öffentliche Straße zu bauen. Mhm. Da wird faktisch niemand irgendetwas bieten. Und dann muss ich sagen, okay, es bietet niemand irgendetwas. Aber wir definieren jetzt per Raumplan, dass dort eine Straße gebaut wird. Und dann musst du schauen, wie die Straße finanzierst. Das bleibt eine Staatsaufgabe. Das kannst du nicht über den Markt eine zwingende Staatsaufgabe. Das kannst du nicht über den Markt lösen. Beim Spital sieht es sehr anders aus. Es ist ja nicht so, dass ich irgendwie, wenn ich finde, es ist kalt heute, ich möchte ein bisschen an die Wärme ins Spital kann mit meinem Laptop und dort ein bisschen Schäferle und ein bisschen Kaffeemaschine brauchen und Zeugs und so. Ein Spital ist ein Betrieb. Es ist ja auch nicht so, dass irgendwie die Leute dort gratis arbeiten wollen. Es ist auch nicht so, dass ein Spital irgendwie kann sagen, wir sind für einen guten Zweck da und darum können wir in Migro alles holen, was wir brauchen, um Patienten zu ernähren, ohne etwas zu zahlen. Also, ein Spital ist ein Betrieb, wenn ein Spital ein Grundstück braucht, dann sagt er niemand, kann ich was dem Spital schenken? Das kann ich natürlich auch. Und ich kann sagen, ich spende meine Tokens, Teil von meinen Tokens, damit das Spital keine eigenen Ausgaben hat, das kann ich natürlich. Aber das Spital ist wie jeder andere auch. Es ist ein Akteur.
Okay, das ist noch wichtig zu wissen. Also juristisch wie Gesellschaften bekommen auch Tokens?
Nein. Sie bekommen sie nicht, aber du kannst natürlich es ist ja nicht so, dass du die Tokens nachher nur quasi selber ausgibst, so wie du ja heute dein Geld auch nicht nur selber ausgibst. Du gibst ja einen Teil von deinem Geld, gibst du heute als Steuern an einen Staat ab, der dann ein Spital baut, wo du dann mit profitierst. Mhm. Das heisst, du finanzierst das mit. Mhm. Und das Gleiche ist natürlich so. Also das Spital überhaupt nicht Tokens, aber das Spital muss dann Tokens kaufen. Du kannst entweder das Spital quasi sagen, du Tokens spenden. Das ist vielleicht mehr, wenn es ein Beat Reichner-Projekt oder in dieser Art ist, dann ist es vielleicht spannend. Wenn es ein super idealistisches Pionierprojekt ist, im Normalfall würde das Spital sagen, wir brauchen jetzt das Grundstück, das kostet uns Tokens. Die Tokens müssen wir kaufen, dass sie kosten, so wie man muss. Jemand muss helfen, Löhne zahlen, jemand muss helfen, Lebensmittel einkaufen zahlen. Du musst das einfach mitfinanzieren. Das an dem ändert
nicht. Okay. Die Frage, die ich mir das überlegt, ich bin selber noch Mieter. Wenn es ein Project Hugo würde eingeführt werden, dieser Mechanismus, würde es noch Mieter geben? Ich nehme schon an, ja. Und wie wären denn die im weitesten Sinn geschützt? Oder wie würde es die beeinträchtigen? Das heisst, wenn ich irgendwo ein Haus habe und das jedes Jahr der Besitzer würde ich wechseln, und der neue Besitzer hat ein bisschen andere Pläne mit der Immobilie, wo ich jetzt drin als Mieter wohne, ist man da irgendwie geschützt? Oder denkst du, das ist nicht eine Gefahr, die es euch geben könnte?
Das ist die schwierige Frage 14, wegen der habe ich schlecht geschlafen. Weil sie recht schwierig zu lüten ist. Und zwar, weil man eigentlich Äpfel mit Bieren vergleicht. Der Mieterschutz heute hat einen Hintergrund, der eigentlich einen Schutzbedarf, der dann wegfällt. Vielleicht mal der Reihe nach. Ob es noch Mieter würde geben, höchstwahrscheinlich. Sowieso. Die einzige Frage ist ja, ob sich das Leben verschieben wird. Und das ist nicht prognostizierbar, spielt gar keine Rolle. Was klar ist, ist, die Wahlfreiheit wird sich erhöhen. Heute hast du in der Regel gar keine Wahlfreiheit. Also heute kannst du in der Regel gar nicht mehr als Normalverdiener überhaupt noch Wohneigentum erwerben.
Ja.
Das ist ja krasser. Also was sich sicher verschieben wird, ist die Wahlfreiheit. Weil heute kann ich im Prinzip für mich die ganze Welt gehört. Und ich sage, ich will da keinen Mieter dort drin, ich will das alles für mich und Punkt Schluss. Dann gibt es da. Oder eben sagen, ja, gut, du kannst bei mir gegen eine überrissene Miete kannst du bei mir wohnen. Aber ich gebe dir sicher nicht immer ein Stück Land, wo du selber kannst bauen und so. Das wird schon mal besser. Die Wahlfreiheit wird erhöht. Mhm. Quasi der Ausschluss von Leuten, die aus dem Ghetto also gar nie eine Chance haben, irgend so ein Häuschen oder etwas kommen. Das wird verbessert. Prognose ist unmöglich. Du kannst auf zwei Arten argumentieren. Du kannst sagen, der Mietanteil wird kleiner, weil es einfacher wird, selber zum Wohneigentum zu kommen. Und du kannst aber umgekehrt sagen, es ist möglich, dass der Mietanteil grösser wird, weil es materiell keine Rolle mehr spielt, ob du Mieter bist oder Eigentümer. Das ist ja heute auch Motivation. Und das ist ja das Fatale. Das Eigentum, das ist ja heute eine Kapitalanlage. Das klingt zwar toll, ist aber eigentlich gesamtwirtschaftlich ein sehr schadhafter Faktor, weil es Sachen blockiert, statt weiterzuentwickeln. Und es ist das Thema sozial. Es kann natürlich durchaus sein, dass vielleicht Leute, die heute sagen, ich will mein Häuschen, weil ich da erfolgreicher im Garten bauen, als ich das mache und so. es gibt ja die psychologische Möglichkeit, aber es gibt auch sehr die, ja, wenn es mehr so im urbanen Raum ist, dann sind das so steuertaktische Fragen, kauft jemand Eigentum oder Mieter, oder wenn's, ja, wenn es nomadisch erlebt ist im Hotel, oder wenn ein Hotel, das hat gestern ausgerechnet worden, wieder ein ist, das Luxushotel, im Luxushotel residieren, bei realen Anzahl Übernachtungen günstiger ist als ein Ferienhaus haben. So. Es gibt emotionale Gründe, es gibt praktische Gründe. Ich kann sagen, wenn der materielle Vorteil vom Eigentum, quasi, ich kann, wenn ich im heutigen Sinne Eigentum habe und ich profitiere von dem Wert, ohne dass ich muss etwas zahlen muss oder ein Steuern abgeben, aber niemals der volle Wert, dann kann es sein, dass ich sage, in dem Fall lebe ich natürlich viel lieber nomadisch, weil ich habe ja mein Gleichrecht auf die Welt. Ich kann es in New York einlösen, ich kann es in Indien einlösen, ich kann es irgendwo laufend einlösen. Es kann zu beidem führen. Ist aber auch unerheblich, weil du ja wieder kannst wählen, ob du willst. Und vor allem, weil du kannst mehr wählen als heute, was du willst oder nicht willst. Und das andere ist, woher der Schutzbedarf überhaupt kommt. Die Problematik heute ist ja, dass du mit Grundstück kannst spekulieren, genau aus dem Grund, weil du eben musst oder in jedem Fall zu wenig zahlen. Du kannst eine grosse Marge haben, die du rausziehen kannst. Und du hast heute die Situation, dass du viel mehr verlangen kannst. Je enger das wird auf der Welt, desto mehr. Und der Mieter kann das immer weniger zahlen. Weil er überkommt ja umgekehrt nichts. Mhm. Er bekommt ja nichts von der Welt, muss aber für die Nutzung von der Welt immer mehr zahlen. Und dann musst du quasi künstlich eben dann schützen und sagen, es gibt einen Gang zu zahlen. Jetzt geht es sich um. Weil ja jeder Mieter, auch jeder Mieter Tokens bekommt, du bekommst ja einen Wert. Je mehr die Welt wert ist, das heisst, du zahlst nicht nur mehr, sondern du bekommst schon mehr. Das heisst, solange du nicht überdurchschnittlich wertvolle Geschichten für dich beanspruchst, solange du nicht überdurchschnittlich bist, bekommst du Geld raus. Und jetzt kannst du höchstens noch fragen, muss man irgendwie wegen der Unflexibilität Leute, die überdurchschnittlich viel wollen, um zu verrecken, subventionieren oder nicht. Das kann zum Teil Sinn machen, wegen dem sozialen Mix in der Stadt oder so. Aber das ist jetzt also das kleinste Problem, das ist jetzt nicht das primäre Problem der Welt, wie finanziere ich Leute, die nicht auf ihre überdurchschnittlichen Privilegien verzichten. Und die andere Der ganz pragmatische Punkt ist, der Schutzbedarf entfällt in dem Sinn, weil Abriss in dem Sinn gar nicht mehr möglich ist. Heute ist es so, du kannst das Gebäude übernehmen, kostet vielleicht so und so viel oder so und so eigentlich wenig langfristig amortisiert gerechnet und viel verlangen. Jetzt kann man das nicht mehr. Also das was heute passiert, dass einfach man muss ja heute irgendwie gegenüber Handänderungen künstlich vorgehen, weil es halt eben einen Anreiz dazu gibt. Oder? Und es gibt wieder einen Anreiz dazu, Grundstücke zu Spekulationszwecken zu werben. Das will ich weg, du hast nichts davon. Also wenn ich jetzt ein Miethaus habe, dann hast du, was ist die Motivation, ein Miethaus zu übernehmen? Weil du kannst keine Arbeit, du kannst keine...
Ja, das wäre vielleicht spannend. Die nächste Frage. Gibt es überhaupt noch Leute, die Miethäuser... Weil, warum sollte ich meine Tokens brauchen für Grundstücke zu kaufen mit Miethäusern? Wenn ich nachher nicht einen grossen Gewinn daraus kann ziehen kann. Weil ich ja die Leute, die dort wohnen, muss entschädigen, weil sie ja Tokens haben, die sie auf das Grundstück können setzen können. Das ist es, was du wie hast gesagt. Das heisst, meine Gewinnmarge. Da sage ich lieber, ich kaufe mir...
Ich würde so sagen, die Abrissmarge entfällt. Und das ist ganz wichtig, weil wenn du es jetzt übernimmst, Und quasi wird juhu, jetzt tue ich die Miete verdoppelt, jetzt zahlt das ja kein Mensch. Mhm. Weil ja die Mieter können sagen, nein, wenn du quasi 1 Million zahlst und dann irgendwie eine Mietsumme von 2 Millionen verlangst, dann kann der Mieter sagen, ich bin doch nicht blöd.
Ja.
Ich übernehme das Haus selber für 1,0001 Millionen. Und also mit Antwort, du hast keinen Grund mehr. Umgekehrt hingegen ist es beschränkt, also für Mietwohnungen bauen, beziehungsweise beschränkt sich dann wieder auf einen sinnvollen ursprünglichen Zweck. Du bist, das ist eine Dienstleistung, und du lässt dafür zahlen. Die Leute haben keine Lust, selber sich mit Grundstückbüchern umzuschlagen. Die Leute haben keine Lust, selber die Waschmaschinenreparatur zu organisieren und so. Und die Motivation ist dann eigentlich, wenn du bist ein guter Verwalter, der super mit den Leuten umgeht, super Service bietet, und die Leute sagen, ja gut, dann kostet mich zwar vielleicht irgendwie ein paar Prozent mehr, als wenn ich das Ganze gerade mir würde gehören, aber es ist bequem, es ist wie im Hotel, oder eine Ferienwohnung ist billiger, dafür muss man machen, im Hotel ist es so. Also,
musst du noch selber kochen.
Okay. Es erledigt sich von selber.
Es gibt schon Anreize. Oder, ja, okay.
Ja, entweder, es ist wie bei der Ferienwohnung so. Entweder die Leute sagen, nein, ich will nicht, dass irgendjemand mir Gewinn macht, ich mache alles selber. Ja, dann gibt es aber auch keine Notwendigkeit mehr, weil dann will gar niemand. Oder die Leute wollen das und dann weiss ich die Dienstleistung und dann musst du eine gute Dienstleistung bringen und dann regelt sich das auch wieder von selber.
Jetzt etwas, was ich mir immer wieder überlege bei dem Ganzen, weil ich finde es wirklich sehr faszinierend, ist eine Art, du hast ja, das monetäre System existiert, wird ja weiter existieren, oder? Das heisst, du hast immer noch Leute, die geldmässig viel mehr haben als die anderen. Könnte ich dann nicht als Superreichen mehr bevorteilen, indem sie ganz vielen Leuten einfach ihre Tokens abkaufen und könnte nachher wieder viel mehr beanspruchen als... Das Problem würde sich wie weiter drehen.
Nicht ganz. Also erstens kannst du ja, theoretisch als Superreicher kannst du ja heute, du musst ja immer unterscheiden, was du willst. Oder natürlich gibt es heute, sagen, ja, weißt du, Bill Gates könnte mein Haus übernehmen. Wenn Bill Gates kommt und eine Milliarde auf mein Haus setzt, dann sage ich ehrlich, ich weiß nicht, nein, das könnte ja heute auch. Warum passiert es nicht? Nicht, weil er nicht kann, sondern weil es unrentabel ist. Oder über den Marktpreis zahlen ist unrentabel. Überdurchschnittlich nutzen kostet.
Die Superreichen sind ja meistens so recht schlau, haben Zugang zu ganz vielen Beratern. Wahrscheinlich würde niemand dein Haus mit dem Gärtchen für 1 Milliarde kaufen. Aber wie sieht es aus mit eben Landflächen, wo sie wie denken, okay, da ist vielleicht Erde und Bodenschätze vorhanden und sich mehr daraus können bereichern und vielleicht Leute, die dort wohnen, irgendwelche Stämme oder was auch immer, würden ihre Tokens für relativ günstigen Preis, weil sie es nicht besser wissen, verkaufen. Und die Superreichen könnten sich nachher wieder bereichern werden. Ist das nicht eine Gefahr, was es geben würde?
Wichtig ist, sie können sich viel weniger bereichern als heute. viel weniger bereichern als heute. Die Situation, ich weiß, du sprichst auf die Situation, aber die Situation jetzt gerne real, oder? Wo man irgendeinen Einwohner für nichts Dings abgeschaut hat. Das Problem ist, genau, heute wird das nicht korrigiert. Es ist nicht auszuschließen, dass jemand mit Insiderkenntnis weiss, hey, im Moment, da hat es einen guten Erdölquelle und niemand anders kommt drauf. Wenn das heute passiert, bereits nach einem Jahr, kann er nicht mehr einfach für eine Handvoll Dollar das Ding haben. Bereits nach einem Jahr kostet es ihm den vollen Preis. Und der Rest der Welt profitiert entsprechend. Es korrigiert sich viel schneller. Und das andere ist, die Superreiche hat, spielt keine Rolle, wenn's, wie viel Geld es nebendran gibt, solange es gleich viele Tokens gibt. Also wenn du eine Milliarde hast und ich habe nicht, dann wirst du natürlich kommen und sagen, du Jörg, weißt du, gibst du mir doch ein paar Tokens für eine Milliarde? Ehrlich, wenn ich nein sage, würde ich sagen, nein, ich gebe dir einen halben Token für eine halbe Milliarde, dann ist es so gut. Dann habe ich aber irgendwie aus meinem Token eine Milliarde Gewinn gezogen. Und kann damit das ganze Leben lang im Luxushotel residieren. Also, aber wenn ich aber nicht will, wenn ich sage, du, nein, ich will dann, es ist gegen noch so viel Geld. Es geht der Fakt ist eigentlich darum, trittst du einen Teil von deinem Recht anderen ab, wenn ich das nicht will, egal für wie viel Geld nicht, dann kannst du mit den Milliarden nicht machen, weil du kannst nicht Milliarden, darum Tokens, du musst Tokens setzen. Du kannst nicht sagen, weißt, ich setze einen Token plus eine Milliarde, sondern du musst einen Token setzen. Mhm. Also wenn niemand will einen Teil von seinem Anspruch verkaufen oder zur Verfügung stellen für eine Milliarde, vermieten, so, dann nützt er die anderen Milliarden nicht.
Ja, das ist ein guter Punkt, den du hast gesagt, mit dem, nach einem Jahr wird es wieder verteilt. Aber ich habe zum Beispiel gerade gestern ein Doku geschaut, was über die Überfischung von den Meeren ist gegangen, Seaspiracy. Und dort ist unter anderem eben auch, dass vor Liberia irgendwie Chinesen und weiss die Gucken wer alles, eigentlich diesen Fischer den heimischen Fischer, den lokalen Fischer, echt den Fisch weg vor der Küste. Das heisst, du könntest ja nachher gleich wie sagen, du hast wie ein Jahr Zeit, den Teil von diesem Gebiet, wo du Besitz erhebst, total auszubieten. Du weißt, du hast ein Jahr Zeit und nach einem Jahr wissen es die anderen. Und würde nachher hat es nicht zur Gefahr, dass sich Umweltschutz und so völlig vernachlässigt wird werden, dass man noch jährzorniger mit der Welt umgeht, als man als Mitschatz und Teil damit umgeht. Weil man noch kurzfristiger denkt, weil man weiss, der Zeithorizont ist echt ein Jahr.
Also noch kurzfristiger denken ist schwierig. Aber du musst ja eine griffige Umweltplanung musst ja sowieso haben. Es ist ja so die klassischen Hardcore-Liberalen eigentlich, damit quasi die Ungerechtigkeit, was sie irgendwo realisiert haben, damit verteidigt, ja, es ist gut für die Umwelt und so, weil du tust dann irgendwo eben das Land nicht übernutzen, klassischerweise, oder heute würde man sagen, die Meer nicht leer fischen und so.
Warte. Das kann ich nicht rausschneiden, aber es wäre wie schade.
Genau.
So.
Also, das quasi klassische Argument, oder Schienenargument, die Welt ist Eigentum in dem Sinne auf Grundstück ist zwar ungerecht, aber immerhin haben die Leute eine Sorge zum Land. Das stimmt ja nachweislich auch nicht. Oder? Weil wenn du das Öl-Emirat bist, dann kümmert dich das nicht so viel, ob in 1000 Jahren die Leute auch noch etwas von dem Öl haben. Also Nachhaltigkeit ist nicht garantiert durch Eigentum. Und umgekehrt ist es nicht so, dass dass du plötzlich Fischgründe einfach kannst leer fischen, sondern du hast ja nach wie vor, beziehungsweise erst recht, kannst du griffige Umweltgesetze machen. Du kannst ja
Das wäre wieder eine typische Aufgabe vom Staat, oder wo das nachher müsste.
Ja, das habe ich vorher vergessen. Das ist also natürlich der ganze Dingschutz. Weil du kannst zum Beispiel sagen, die Fischquote ist maximal für den Eigenbedarf und dann ist es für den Konzern nicht interessant. Also für den Eigenbedarf entspricht, wenn du darfst irgendwie 3,5 Kilo pro Jahr darfst du da rausfischen, dann ist es für den Konzern nicht interessant. Oder für den ist nicht interessant. Das muss man eh. Und was ganz wichtig ist, das habe ich bis jetzt noch nie so recht können platzieren. Gerade die Umwelt hat ja heute das Problem, dass du ökologisch nicht handlungsfähig bist, weil du auf einer schiefen Grundlage bist. Und das eine ist, wenn mir die Welt gehört und du hast nichts, und du musst jetzt trotzdem irgendwie Ressourcen haben, dann musst du ja ausweichen. Mhm. Also das Ausufernde hat ja damit zu tun, damit die Leute innerhalb von dem, was eigentlich vertretbar wäre, zu nichts kommen. Das heisst, wenn du innerhalb von dem, was ökologisch vertretbar ist, zu deinem Teil kommst, dann kannst du viel striktere Grenzen setzen, dass es nicht ausufert. Mhm. Und der andere Lieblingspunkt ist die Sozialverträglichkeit. Wenn du heute Siedlungsraum begrenzt oder nur schon Nutzungsintensität begrenzt, was auch immer du begrenzt ist. Begrenzung führt unter dem Strich letztlich zu höheren Preisen. Das ist ein Gesetz, das nicht einfach so per Befehl aushebeln kannst.
Ja.
Und die Krux ist heute, dass wenn du steigende Preise hast, auf einer schiefen Ebene, dann sind die steigenden Preise das Problem. Wenn ich überhaupt nichts habe und der Ressourcenpreis steigt, dann ist das ein Problem. Und darum kannst du heute eigentlich, wird heute praktisch jede griffige Umweltmaßnahme damit gekillt. Erstens wegen der Jobs, das ist etwas anderes. Also wenn die Existenzfähigkeit nicht sonst gesichert ist, dann kannst du jedes Umweltanliegen mit Jobargument killen. Und eben das Problem, die soziale Problematik, das ist nicht gelöst heute. Wenn du irgendwie die Programme liest, von Klimagerechtigkeit und so, dann steht immer, ja, aber es darf nicht die Arme belasten. Ja, auf einer schiefen Ebene belasten steigende Preise natürlich die Arme. Mhm. Und via Begrenzung steigen natürlich die Preise. Und klar kannst du sagen, du tust das irgendwie dann 1000 Ausgleichszahlungen, weil das Geld musst du erstmals haben und den Prozess und das Trainieren musst du erstmals haben. Es ist viel einfacher, wenn du sagst, nein, du hast ja die Teil. Und du musst nicht aus sozialer Rücksicht sagen, wir dürfen die Siedlungsfläche nicht begrenzen, wir dürfen die Nutzungsintensität nicht begrenzen. Weil es ist sozial kein Problem. Im Gegenteil, der eigentlich gewohnt ist, mit wenig zu leben, profitiert dann von steigenden Preisen, weil er dann sie nicht ganz Durchschnittsteil, den er braucht, mehr teurer quasi an andere abtreten und damit Ausbildung finanzieren etc. Also es hätte unter dem Strich, eben, das wäre ein Podcast für sich, wie Umwelt und Gerechtigkeit und so zusammengehören. Aber es ist mir einfach wichtig, oder? Weil das, was man sofort sieht, ist ja, was könnte umweltmässig problematisch passieren, was man weniger sieht, ist, was könnte umweltmässig nutzen. Ich habe eine Zusammenstellung gemacht, überall 17 SDGs. Es gibt eigentlich kein soziales Nachhaltigkeitsziel, wo nicht davon die einen direkt, die anderen indirekt, die einen mehr, die anderen weniger. Aber jedes Ziel profitiert schlussendlich von einer ausgewogenen Basis. Ja.
Gut, jetzt haben wir recht lange so erklärt, was es ist und so. Gehen wir mal einen Schritt weiter und nämlich richtig Umsetzung. Aber eine Frage, die ich noch schnell stellen möchte, ist nicht, denkst du nicht, dass die Mächtigen, die Einflussreichen und Superreichen sind ja die bei diesem Systemwechsel zu diesem neuen Mechanismus eigentlich am meisten würden verlieren. Denkst du nicht, dass wegen dem, dass das wie fast unmöglich ist, so einen Systemwechsel herbeizuführen?
Absolut nicht. Nicht, dass die Überlegung absolut nicht überlegenswert ist. Ich habe mir x-fach überlegt. Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich täusche mich. Ich tue mich ja nicht ehrenamtliches Leben lang für etwas einsetzen zugunsten der Armen. Es, Ja, also neutral oder wenn schon, Abweichung zugunsten von den Armen. Und das eine ist schon, das, es gibt nicht einfach die Reichen und die Mächtigen, da gibt es ganz unterschiedliche Kategorien. Es ist tatsächlich so, dass ein Teil, es ist natürlich so, dass eine schiefe Basis zu ungerechtfertigtem Reichtum führt. Und die werden natürlich, dass sie die am lautesten wieder bocken. Was fairerweise natürlich sagen, es gibt Reichtum, wo massive Leistungen dahinter stecken. Mhm. Herausragende Produkte, super Freistöße schiessen, Hammer Musik machen. Also es ist ja nicht so, es ist nicht so, dass es gibt natürlich durchaus auch Reiche, wo es nur schon mal ganz, wo erstens gar nicht umgeht wäre, weil ihr Reichtum nicht aus der Ungerechtigkeit abgeleitet ist. Also, so, das ist das andere. Einfluss ist sehr relativ. Die am meisten profitieren, sind zum Teil so eher Schitter, egal wie Mäuse, die nicht wirklich ein super Einfluss sie in irgendeiner Beziehung haben. Und die Macht ist genau das Problem, dass Macht kommt ja von etwas und die Macht kommt ja wesentlich aus der Ohnmacht von den anderen und die hat wieder stark damit zu tun, wie gut die Ausgangslage ist. Wenn die Ausgangslage schief ist, dann kann der Mächtige die Ohnmächtige drunter behalten, wenn sich die Ohnmächtige wehren kann. Und, so. Und das andere ist eine ganz pragmatische Frage. Je ungerechter eine Region ist, desto kleiner ist der Prozentsatz von der Superreichen und der Supermächtigen. Das heisst, er ist niemals 50, also du wirst niemals reiche, Superreichen und Supermächtige in Mehrzahl haben. Mhm. Sondern du hast etwa, rein materiell, ganz egoistisch gerechnet, etwa 90% profitieren und 90% reicht in einer Demokratie für
eine Abstimmung. Das wäre eine recht grosse Mehrheit, ja.
Und was ein öffentliches Argument kommt, aber weißt du, die können erpressen und so. Das stimmt zum Beispiel bei Steuerfragen. Oder bei Steuergerechtigkeit, dort ist ein massives Problem, weil dort kannst du zwar sagen, ja, du kannst zwar schnell die anderen überstimmen, aber die Superreichen können natürlich immer drohen. Ja, aber dann ziehe ich einfach weg in dem Fall. So, hier, wo ist das Problem? Wenn einer sagt, ja du, dann komm, kannst du mir Willen haben, ich ziehe weg. Dann sage ich, ja, danke. Mhm. Beziehungsweise, wenn der eine sagt, ja, ich ziehe weg. Und, also es gibt kein Problem, beziehungsweise sie hebt sich selber auf.
Das ist eben eine spannende Frage, die jetzt so in dem Umsetzungs-, wie du das geplant hast, zum Umsetzen will erläutern.
Genau.
Du hast schon gesagt, du bist wie das Leben lang bist eigentlich schon ein bisschen dran mit dem Projekt und beschäftigst dich mit diesen Fragen. Jetzt, der derzeitige Stand vom Projekt, wo bist du jetzt da? Wie würdest du das einschätzen? Also was sind Pain Points, was sind vielleicht Milestones? Ganz, ganz kurz, dass wir das mal auch haben gehört.
Ja, also ich schätze, ist immer schwierig. Ich weiß nicht, ob ich in Greta ein Jahr vor ihrem Weltraum hat können einschätzen, dass sie das Jahr vor dem Weltraum steht. Mhm. Umgekehrt habe ich das Gefühl, jetzt sind wir nach dem Durchbruch und findet nie statt. Also ist es schwierig, einfach vielleicht rein faktisch irgendwie dran bin seit den 90er Jahren. Milestones sie, ja, das ist fließend. Es ist sicher, also wenn man den Mechanismus selber anschaut, dann ist eigentlich der richtig grosse Milestone relativ, dann liegt er relativ kurz zurück. Eben in diesem doppelten Token-System. Mhm. Ja, früher auch eine Art so die System kann, ja, man tut das irgendwie übersteuern, beziehungsweise über einen Prozentsatz, aber dann hast du genau das Problem, dass dann musst du ständig den Prozentsatz anpassen und dann ist die Frage wieder, wer passt der Prozentsatz an. Dann hast du eben viel eher das Problem, dass mächtige Lobbying-Gruppen können und so.
Nein, das beeinflusst, oder? Ja.
In dem Fall, das ist ein absoluter Durchbruch, so kurz sagen, wenn das in den Durchbruch verdanken. Das ist ein Berner, der Marc Badertscher, der seinerzeit bei WOTS war und dann bei Handelszeitung am Schluss und eigentlich du bist jetzt der Zweite, aber der vorher erste und einzige Journalist gewesen. Nein, stimmt nicht ganz. Es hat aus dem Magazin mal einen guten Artikel gegeben. So. Aber sagen wir, wo systematisch sich dafür interessiert hat, wo du das, dass er sich für all die Kryptosysteme und Blockchain und einfach die Systemik interessiert hat. Und er hat mich immer dazu gedrängt und gesagt, du, warum machst du nicht einfach Tokens? Und jetzt hast du mich gefragt, was ein Token eigentlich ist. Und das ist dann ein kleines aus dem Prinzip, was der Blockchain auserklären oder was Krypto auserklären. Und von dort nicht mehr. Es ist eigentlich eine Verrechnungseinheit und du musst die Verrechnungseinheit verteilen. Und nicht umgekehrt. Das ist ein absoluter Schlüssel. Es ist darum wichtig, taktische, ein bisschen eitel ist mir auch gleich. Es gibt unterdessen Konkurrenz, die gut ist. Mhm. Also richtig, wo Nachtrag kommt. Das hat immer, muss ich sagen, alle, die sich mit Grundsteuerfragen von Henry George, Hillel Steiner, das sind super Leute, die wirklich einfach ein Leben lang nach Gerechtigkeit und Mechanismen dafür gesucht haben, was aber Mechanismen eben nicht hat können geben, weil es eben quasi eben Steuermechanismen waren und keine Internetplattformen. Und dass jetzt dort rechtzeitig auf die Tokens bekommen, jetzt einfach rein, also der Eitelkeit halber, ist natürlich gut, weil ich dir das der besten Konkurrenz einen grossen Schritt voraus bin. Die beste Konkurrenz ist Radical Exchange, wo unter anderem die bis jetzt progressivste Steuermodell überlegt hat, wo generell sehr
ist stark ist. Ist ja auch von der Schweiz?
Nein, das ist im Wesentlichen ein Verdienst von jemandem aus dem Microsoft Research und von New York University. Das sind Amerikaner. Es ist eine globale Bewegung. Aushängeschilder sind wir jetzt. Das ist Vitalik Buterin, der Presidium Gründer und Smart Contract und Pionier. Und ein Bereich ist stark auf Quadratic Voting und so, was interessant ist. Also, man muss sich ein bisschen schämen als Schweizer. Man wird unterdessen auf dem Kernbereich von Demokratie eigentlich von Amerikanern überholt. Mhm. Aber es ist generell einfach, wie du mit System, und zwar ein System, das die Leute einbeziehen, nicht System im Sinn von den Tech-Giganten, wie du mit System kannst eine Monopolposition rausschlagen, sondern das Gegenteil. Wie kannst du ein System dezentral haben, dass sie so Leute, das ist
digital. Aber bist du mit dieser Kryptoszene in Kontakt? Du bist ja recht am Hypen überall. Bist du dort irgendwie vernetzt? Oder gehst du es mit denen vor? Oder gehst du es mit denen an, das Ganze?
Ich probiere indirekt ein bisschen, weil der Markt, wie ich erwähnt habe, ist jetzt Berater auf Krypto. Auf Kryptowährungen und Kryptosystem. Also, ja. Und von dort her, muss natürlich ehrlicherweise sagen, es ist innerhalb von der Szene ein sehr kleiner Prozentsatz, wo sich eben um so Gerechtigkeitsfragen dann kümmert. Mhm. Und es ist ermutigend, dass es das gibt. Das ist natürlich ein riesen Vorteil, aber dann den Leuten muss man nicht erklären, wie eine Kreislauf funktioniert, dann muss man nicht erklären, wie Token, sondern für sich, warum das so wertvolle Teile sind. Sie schon haben sehr guten Kontakt zum Präsidenten von Radical Exchange, der eigentlich weltweit die Leute kennt, wo
also bist du mit denen?
Ja, aber wir tun es gemeinsam schwer. Selbst innerhalb von diesen Kreisen
ja.
Genug Leute zu finden, die noch live sind. Ja, die meisten müssen halt irgendwie Geld verdienen, die meisten müssen halt irgendwie dann, ja, von Regierungen Aufträge haben, um den KW zu optimieren. Oder?
Ja, klar. Was mir nicht gefallen, als ich das Ganze durchgelesen habe, ist, wie ich auch überlegt, okay, Mechanismus, verstehen wir jetzt, das haben wir wie geklärt, aber als ich das durchgelesen habe, habe ich gedacht, okay, und wie würde man jetzt so etwas so Projektmanagement-mässig wirklich angehen? Und was mir gefallen, was ich bei dir gesehen habe, ist nämlich, du sagst, nicht einfach mal das Ganze, nicht einfach mal eine riesen Revolution machen und Blut vergießen und dann ein neues System bauen, das er vielleicht gleich auch nicht hat, verhält, sondern dass man wie ein Parallelsystem würde bauen und das mal würde ich austesten, wenn ich das richtig verstehe. Den Ansatz finde ich gut. Und da ist halt so viel in dem ganzen Innovationszirkus und so, dass man, oder gerade in der IT, dass man nicht einfach etwas fix und fertig baut, sondern dass man es mal wie ein Prototyp macht und das testet. Gibt es da schon etwas?
Es ist noch zäh. Es gibt Leute, die merken, dass das noch eine gute und wichtige Sache wäre, weil du kannst ja gar nicht einen Prototyp bauen, das müssen ja Leute mitbauen. Also du kannst ja gar nicht die kritische Masse, um so etwas auf die Beine zu stellen, selber. Der wichtigste Schritt ist, dass es genug Leute gibt, die überhaupt merken, wie wichtig das ist. Oder? Weil es gibt immer so das Gefühl, ja, es gibt doch einen Wettbewerb, es gibt doch einen Systemwettbewerb, es gibt doch einen politischen Wettbewerb. Es gibt doch Leute, die verschiedene... Der ist extrem an der Oberfläche, das ist viel Schrübeln innerhalb des Bestehenden. Und das hat einen ganz einfachen Grund. Das eine ist faktisch, kannst du es nicht, du hast heute nicht irgendwie eine isolierte Insel, die zufällig an dem Durchschnittsverbrauch und von der ganzen Welt betrifft, die autonom ist. Das ist ein Widerspruch in sich. Du kannst nicht autonom und gross genug sein, um es zu vergleichen. Das heisst, mit anderen Worten, die grundlegenden Rechtssysteme haben gar keine Konkurrenz in Wirklichkeit. Also, es kann jeder aus welchem ideologischen Ego immer behaupten, einfach, das ist einfach das Beste und Punkt, Schluss. Er muss sich den Wettbewerb nicht stellen. Beim Produkt kann ich das nicht. Ich kann nicht einfach sagen, mein Coca-Cola oder mein Cola oder mein Ding ist einfach das Beste und es gibt nichts anderes. Sondern jeder kann probieren, ob es verbessern kann. Und da, es gibt den Wettbewerb nicht und
aber eben, du schreibst ja, du würdest wie, dass die Leute sich auch mal vorstellen können, so wie austesten. Die Frage ist ein bisschen, wie gross müsste das Scope sein, um das austesten? Müsste das wirklich schon über die ganze Welt sein? Da könnte man mal sagen, wir nehmen irgendwie einen kleinen Teil. Aber gibt es die Plattform schon konkret, wo man das wirklich ausprobieren könnte? Bist du da wieder dran? Oder gibt es da noch nichts? Das ist einfach die Traum, dass so eine Art Prototyp
bauen. Es ist schwer in den Anfängen. Es gibt einen super Datenjournalist, da kann ich noch nicht, das ist noch kein quasi offizieller Austausch, aber es gibt einen super Datenjournalist in Zürich, wo ich probiere, mit ihm zu diskutieren, was ja, wie Der hat ja irgendwie mal alles gelernt über Simulationsmöglichkeiten und Spieltheorie und so. Und ich stelle in diesem so ersten Gespräch eigentlich fest, es gibt wie eine unbegründete Berührungsangst, die heisst, ja, das ist doch alles viel zu komplex und das ist alles viel zu gross. Nein, es geht nicht darum, zu prognostizieren. Weißt du, wie das Beispiel vorhin? Es geht nicht darum, zu prognostizieren, ob es denn mehr Mieter oder weniger gibt oder so. Es geht nur darum, kann man Mieter sein, wenn man will, kann man Hausbesitzer sein, wenn man will, kann man, wie du gesagt hast, gibt es denn Leute, die noch würden, Mietverwaltung machen würden. Und das kann man, so Sachen kann man sehr schnell testen, ob ein System aus einer Gleichgewichtigkeit oder nicht. Also, was passiert, wenn Leute nicht mitmachen? Und das ist ja der klassische Ding ist immer, dass Leute sagen, Kommunismus hat auch nicht funktioniert. Das ist überhaupt nicht vergleichbar. Also wenn man Kommunismus ein bisschen nüchtern anschaut, im klassischen Sinne funktioniert das schon von der Datenmenge her nicht. Du kommst nicht mal mit der heutigen Computermenge irgendwie jeder ein Cappuccino mit Schäumli, ohne Schäumli, halblarge, Sojamilch. Du kannst nicht mal das kommunistisch irgendwie angehen. Also aufgrund von der Datenmenge nur schon. Jetzt mal nur Menge, ob man will oder nicht. Und man kann es, also alle, die sagen, ja, aber im Kommunismus hat in der Theorie auch gut tönt. Der Kommunismus kannst du mit 3-4 Experimenten widerlegen, dass es eine explodierende Datenmenge gibt, wo der Computer abstürzt und zwar schon sehr, sehr schnell. Und du siehst sofort...
Aber gleich, aber klar, aber gleich muss ja auch verstehen, dass man, bevor man mit so einem riesen Systemwechsel machen würde zu deinem Mechanismus, dass ja die Leute gleich irgendwie, das willst ja du auch mit dem Testenart, oder? Darum meine Frage, gibt es denn schon etwas wie konkret, in welcher Form auch immer, wo du jetzt hast entwickelt, in Zusammenarbeit mit etwas, gibt es da schon wie eine Plattform?
Nein, gibt's leider noch nicht. Was ich einfach als ganz kurzes Beispiel zu was du im Prinzip schnell kannst testen, oder? Du kannst, wenn du zum Beispiel Kommunismus als Kooperationsmodell siehst, dann siehst du schon mit einer ganz kleinen Testanlage, dass Kooperation nicht funktioniert, wenn die Leute nicht mitmachen und das ein Problem haben. Wenn wir sagen, also, wir tun jetzt zusammen irgendwo die Lampe flicken, wenn sie kaputt wäre. Wenn die nicht mitmachen, dann angenommen, es braucht zwei Leute, dann funktioniert das nicht. Mhm. Also, das kannst du sehen. Und darum ist es so wichtig, dass du eigentlich schon mit ganz einem Ding siehst, was ist, wenn jemand zu faul ist, seine Tokens zu brauchen? Ist das ein Problem oder nicht? Das ist nur ein Problem. Wenn du keine Tokens setzt, dann kann ich die ganze Welt für mich. Also, das ist der entscheidende Punkt im Austausch. Ein Austauschsystem ist 180 Grad anders als ein auf Kooperation angewiesenes System. Und nur schon solche Geschichten.
Aber was ich meine ist, oder ich glaube, es ist ja gleich recht ein abstraktes Thema. Vielleicht würde es ja dir wie helfen, wenn du wie etwas hast, egal wie spielerisch oder wie klein das ist, wo die Leute das mal und die Idee wie auch besser greifen. Ich habe wie verstanden, das ist das, was du wie willst, mit dem Parallelsystem, wo man wie will, austesten.
Es ist eigentlich das dringlichste Anliegen.
Also es wäre so wie dein nächster Schritt, wo du...
Ja, absolut. Aber die grosse Herausforderung ist eigentlich den Leuten zu sagen, nein, wir tun da nicht irgendwie voraussagen, wie die Welt in 1000 Jahren aussieht. Es gibt so eine Deformation professionell unter den Leuten, die irgendwie komplexe Systeme sind. Nein, schau, wir wollen nicht komplex sein. Denk ganz einfach, man wird es ganz reduziert. Und wenn dann jemand sagt, aber es ist zu reduziert, dann soll er den Faktor einbauen, den er meint, dass es anders wird aussehen, wenn man es weiter verkomplizieren würde.
Aber bist du in dieser Umsetzungsphase auch, aber du hast es gesagt, mit dem Datenwissenschaftler und mit gewissen anderen Leuten von Kryptoszene, oder wo du verbandelt bist. Du bist prinzipiell auch offen für Mithilfe, oder bist du ein Einzelkämpfer?
Im Gegenteil, ich wäre irgendwie froh, ich hätte ein bisschen mehr Zeit zum Bergwandern und die anderen würden irgendwie sich ein bisschen mehr um die Frage
kümmern. Jemand, der mir in den Sinn kam, weil ich auch auf der Hand liegt, sind ja in die politischen Parteien, weil sehr wahrscheinlich ist das ja ein Prozess und ein Systemwandel, der auch ein bisschen durch einen politischen Prozess und politische Debatten durch muss. Wie bist du
dort an die Tür geklopft? Man würde meinen, dass es auf der Hand liegt. Das liegt leider überhaupt nicht auf der Hand. Es ist zum Teil logisch, weil ein Politiker ist ja quasi wie ein Mittelsmann oder ein Volksvertreter. Mhm. Und gute Systeme brauchen ja nicht Vertreter. In einem guten System kannst du ja selber handeln. Mhm. Und in einem guten System ist ja das Stichwort, du kennst ja das Stichwort sicher aus der Dingkarte, im Mittelmeer. Das ist zuerst. Also die Leute sollen sich direkt austauschen. Und Politiker sind natürlich die Letzten, die Interesse haben, aus ihrer gloriosen Mittelsmänner- und Mittelsfrauen-Rolle raus. So. Und es ist fast schon logisch. Und weil man sich logisch manchmal täuschen kann, ich habe zweimal und zuletzt 2019 Altparteien angeschrieben und quasi gefragt, auf die Linke, oder? Und quasi gefragt, ob sie sich schon auseinandergesetzt haben mit dem gleichen Recht auf die Welt, also konkret beschrieben, was es geht, ob sie dort schon irgendwie Überlegungen haben, ob sie schon irgendwie so Systemüberlegungen gemacht haben. Und das Ergebnis ist das weniger als nichts. Das haben ein paar höflich zugeschrieben, weil ich sie sonst kennt haben, aus einem anderen Zusammenhang oder so. Da ist nicht. Das ist absolut nicht. Und Leute sagen nicht, aber das ist arrogant, wenn du sagst, es ist nicht. Man kann es ganz einfach beurteilen. Ein System, also erstens, es ist nicht gekommen. Und zweitens, ein System, das das global löst, muss notwendigerweise über eine digitale Plattform laufen. Allein von Reichweite her. Und es ist null. Da. Es gibt zum Relativieren und zum Fair sein, bei der User zum Beispiel gibt es gewisse Leute, die an dem Programm Wohnraum gehört und sollen mitgeschrieben haben, die die Grundproblematik ein bisschen sehen. Wo aber natürlich dann so weiter einfach quasi, ja, da muss der Staat ein bisschen und umverteilen und noch, ja, also der Mechanismus ist schon nicht da. Und es ist auch schwierig, sich dazu zu bewegen, das Anliegen ist 100% gerechtfertigt, der Mechanismus funktioniert so nicht, lassen Sie besser, der Mechanismus ist schwierig und die Berührungsängste sind massiv. Ich darf in dem Fall vielleicht fairerweise nicht sagen, welche Partei es war, weil es wirklich Insider-Diskussionen waren, aber es ist mir noch quasi darum gegangen, wo ich explizit darauf angesprochen habe, simulieren. Genau, das ist ein Prototyp. So. Und ja, beschreiben, was und wie und warum und so. Und die Antwort ist gesehen, erstens liegt es nicht in unserem Kompetenzbereich und zweitens, du hast ja die Lösung schon, da muss man nicht mehr dran arbeiten. Abwehr vom Feinsten. Das heisst nicht, dass ich glaube eher, dass es, was ich eher probieren ist, sechs Parteien aus, sechs bei den Klimaaktivisten, sechs bei Wirtschaftsethikern, sechs bei Nachhaltigkeitsorganisationen, zu schauen, ob von diesen Tausenden von engagierten Leuten, die haben, vielleicht einer von Tausend, um mal etwas noch Neues anpacken und dann wird die zu bündeln.
Ja, ich glaube, du bist auch in dieser typischen, zu dem kommen wir auch noch später, in dieser typischen Pionierrolle, oder? Wo du vielleicht noch deiner Zeit ein bisschen voraus bist und irgendwie halt wirklich so Aufbauarbeit und die Leute musst irgendwie suchen und mobilisieren, bis du einen findest, wo in Öpfel beißt mit dir zusammen. Aber ich wollte noch schnell etwas anderes fragen, wegen der Umsetzung, dann kommen wir wirklich zu diesen Sachen, mehr so Motivationsgeschichte und so. Wie stellst du dir das jetzt vor in der Umsetzung? Weißt du, das ist etwas, wo du nämlich würdest sagen, hey, schau, das können wir zum Beispiel mal in der Schweiz anfangen und dann vielleicht zu Europa, oder ist das etwas, das nur funktioniert, wenn du wie sagst, das musst du von Anfang an müssen alle global dabei sein?
Das ist global. Das ist global. Ich glaube auch nicht, dass es komplexer ist. Also wenn
nicht wegen der Komplexität, aber ich denke, es ist auch schon genug schwierig, wenn du das jetzt in der Schweiz einführen.
Ja, aber du kannst dir vorstellen, wenn du in der Schweiz, wenn die Diskussion in der Schweiz so weit wäre, dass man es in der Schweiz könnte einführen. Jetzt, ich komme darauf, warum das ist sowieso falsch wäre. Aber sagen wir jetzt angenommen, es wäre. Dann hätte man so viele Leute, die sich so viele Gedanken gemacht haben und so gut argumentieren können. Und wenn du die anderen Schweizer könntest überzeugen und die anderen Schweizer also überzeugen im Sinne von, würde es begreifen und sagen, ja, logisch müssen wir das machen, dann könntest du ganz gut den Rest der Welt überzeugen. Also wenn du es quasi exemplarisch gelöst hast, dann ist es skalierbar. Das ist wirklich. Es ist darum falsch, weil die Schweiz ist kein abgeschottetes Land. Mensch, jetzt nur schon wiederum irgendwie Grundstücke und Gebäude anschaust. Die Heizöl kommt von außerhalb, dies kommt von außerhalb, jenes kommt von außerhalb. Und auch die Grundstücke sind ja nicht, die ganzen Hotels sind ja wieder international. Wenn du in die Ferien gehst, bist du ja wieder im Ausland, zu einem grossen Teil. Es gibt die abgeschottete Einheit nicht, die in ihrer Form repräsentativ sein würde. Und du hast nicht die nötige kritische Masse, das kommt dazu. Selbst wenn du eine Insel hättest, du hättest jetzt nicht mal weniger Häuser. Du müsstest vielleicht 40 Jahre warten, bis zuerst mal jemand das Haus wechselt. Während natürlich, wenn du es global anschaust, dann hast du im Sekundentakt. Und das andere ist einfach taktisch. Oder bei neuen Sachen probieren, die Leute auszuweichen. Es hat dann eine ETH recht schön gesagt, beziehungsweise ein EPFL in Lausanne gestern oder vorgestern. Wir haben ein riesiges Problem von einer Realitätsverweigerung aus Bequemlichkeit. Mhm. Neue Sachen zu denken, neue Sachen durchzuziehen, umzusetzen, braucht ein Effort. Wir haben das sprichwörtlich erlebt, irgendwo die letzten Monate. Wir haben zwar 100'000 Digital-Marketing-Lehrgänge, aber wenn es in einer Epidemie, Pandemie hart auf hart kommt, dann ist es auf Stufe Fax. Oder? Also es, yeah. es ist ein...
Also du sagst global, nicht lokal, global.
Ja, ich
die Implementierung.
Ich denke, und es ist global, auch viel realistischer. Erstens ist es nur global korrekt und eben lustigerweise ist es nicht weniger realistisch, sondern global ist es viel realistischer, weil du dann eben die Ausflüchte nicht hast. Und wenn du es nur in der Schweiz würdest machen, dann würdest du natürlich sofort sagen, ja, ihr reichen Schweizer könnt das schon. Aber wir haben ganz andere Probleme. Und das ist aber die Idee von der Simulation, dass du eigentlich wie probierst, das ist das Grundgerüst. Und wenn dann das mit den Fischgründen, die du vorher angesprochen hast, oder Leute noch ganz andere Probleme haben auf anderen Kontinenten.
Ja, absolut. Weißt, ich noch mehr denke, die globalen Zusammenhänge und so, das ist mir völlig klar. Ich mehr wie denke, oder so hackst du es schon mal nicht mehr. Das ist ein bisschen, oder das machst du ja in IT auch so. Du hast nicht mehr einen riesen Wurf lancieren, sondern du machst immer machst ein bisschen, ein paar kleine Release und Updates. Und so hättest du es ja vielleicht mal in der Schweiz. Und dann können die anderen schon mal schauen und sagen, ah ja, das
funktioniert gut. Du kannst eben den kleinen Release nicht machen. Du müsstest als erstes die Grenzen schliessen. Du müsstest als erstes das Material flüssen, ja, okay, Grenzen ja. weg.
Also es funktioniert gar nicht nochmal lokal.
Es wäre nicht repräsentativ. Es wäre psychologisch interessant. Und dann schließt sich aber der Kreis wieder zum Prototyp. Das ist vielleicht mal die Zeit, das ist quasi die Prototyp. Ein zweiter Traum, quasi, der jetzt sogar realistischer ist, ist so Feriencamp-mässig. Ich sage jetzt immer mal ein Feriencamp. Ein Feriencamp, wo man auf der grösseren Wiese kann fahren und am Schluss wieder Tabula Rasa, dass ich ein bisschen durchspielen, wie ist es, wenn es ungerecht aufgebaut ist, wie ist es, wenn so. Das ist etwas, ich glaube eher...
Und so ein Experiment, so ein Experiment hat es ja eigentlich gegeben, so volkswirtschaftliche und psychologische Experimente mit monetären Geldkreisläufen, wo man hat irgendwie untersucht und zum volkswirtschaftliche Untersuchungen machen. Ich glaube, so ein Experiment hat es ja gegeben, oder? Nicht auf diesen Mechanismus.
Und das Interessante ist, ja, ich glaube, das Interessante ist, dass sich die Leute ja, du kannst ja da selber zum Thema Leidenschaft, die Leute alten sich in Spiel, du lernst Leute zum Teil ja in Spiel oder bei ihrer Leidenschaft ganz anders kennen, ja, als kalkulierende Geschäftsleute, Politiker etc. Von dort her, ich muss das vielleicht in meinem Dokument noch ein bisschen klarer rausschälen. Das eine ist quasi wirklich einfach, ist einfach der Mechanismus Test. Was noch wichtig ist, das habe ich vergessen vorher, wer hilfreich ist, sind Leute wie, es gibt AI for Good in Genf, das kennst du, Artificial Intelligence, darum setzt sich quasi zur Nachhaltigkeitsziel. Dort ist schon Geld rum, dort ist Microsoft und Google und genau das sind die sonst eigentlich die Bösen sind, spielen da sehr eine konstruktive Rolle. Und das ist so etwas, was zum Beispiel in der Corona-Zeit total gefällt hat. Oder? Die können die jetzt zwar anschreiben, aber ja, du weißt, wie spannend es ist, Zoom-Konferenzen zu machen und E-Mails zu beantworten. Mhm. Wenn du das nächste Mal so Tausende von Leuten am gleichen Tag, am gleichen Ort hast, dann dort hat es natürlich Leute darunter, die vielleicht jetzt mehr auf der Systemplattform-Ebene. Und ich muss mir ein bisschen mehr Gedanken machen, wenn die Spiele theoretische Leute sein, weil die ganze, dass es funktional, warum soll ein ausgeglichenes System funktional schlechter sein als ein unausgeglichenes, warum soll ein schlüssiges System besser sein als ein unschlüssiges, also funktional ist es ein relativ einfaches Ding, aber die Leute, es fehlen die Emotionen dazu, und die hast du nicht, wenn du irgendwie sagst, mit dem machen wir jetzt das, ein 100-Jahr-Projekt irgendwo auf der Insel, weil du würdest hunderte von Jahren brauchen, bis die Situation wirklich ist, und Dort verschwinden die Leute immer so, in dem Fall schon beim
Moment. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Zum Beispiel an jeder Business School machst du heute Business-Modell-Simulationen, wo du als Gruppe mit anderen Gruppen dort bist. Du bist in ihrer Firma, du machst Entscheidungen und nachher gibst du deine Entscheidungen, gibst wieder das System ein, das errechnet es wieder aus, Runde für Runde. So kannst du es ja auch mal wieder spielen, oder?
Es ist ein guter Hinweis, genau, weil dort geht es ja nicht primär um die Marktgrösse und so, weil die kannst du berechnen, sondern dort siehst du eigentlich, wie die Leute reagieren, was sie bewegt, was sie nicht bewegt. Das soll auslösen.
Und für die Leute, denke ich, für die Leute ist es eben nachher vielleicht plötzlich auch zu merken. Also eben, ich glaube, das ist so gross, die Veränderung, dass es wie schwierig ist, das wirklich zu überlegen und dann zu sagen, okay, weißt du, Jürgen, ja, das machen wir, das ist super. So hättest du es schon mal spielerisch austesten können und würdest vielleicht merken, ah ja, eigentlich, die Chance, dass ich mein Haus verlieren würde, ist eigentlich relativ gering. Die Chance, dass ich die, weiss ich nicht, auch mein Erspart oder weiss ich nicht, was denkst du von den Leuten noch sein, ist sehr, sehr gering. Und sie könnten das Ganze spielerisch austesten und sie würden deine Idee besser verstehen und würden vielleicht zu Botschafter werden, sogar von deiner
Idee. Das ist absolut so. Und es ist sicher etwas, was ich schon angefangen habe vor Corona und dann ein bisschen auf die Zeit gelegt halt war, wie man den Leuten, weil man nicht eben um die Anlässe hätte können, wo es eben hunderte von solchen Leuten hat. Mhm. Weil, also die Schwierigkeit ist, es liegt nicht im Aufgabenbereich von irgendjemandem. Und die Schweiz hat leider im Unterschied, und darum sind die Amerikaner eben weiter in diesem Bereich, obwohl sie sonst nicht unbedingt die fortschrittlichsten sind, alles in allem. Aber sie haben das Prinzip von der freien Forschung, sie haben das Prinzip, also, dass Leute, ich meine, was Microsoft alles, jetzt nicht Microsoft speziell propagiert, aber nur exemplarisch, ist interessant, die erforschen Musiksystem von den Ureinwohnern, um zu schauen, wie das irgendwie, oder der Einfluss von klassischer Musik in Bollywood-Szenen, und so, total spannende Sachen, wo sie völlig frei können wählen, wo aber einfach wichtige systemische Erkenntnisse gewonnen werden, die dann wieder zurückfließen. Und verlangt sich aus diesen spielerischen Geschichten eine gewisse abstrakte Rückmeldung liefern, die für die Produktentwicklung wichtig ist, können sie da sich relativ austoben. Das gibt es leider in der Schweiz zu wenig, weil von jemandem, der im Karrierestress ist, immer knapp am Burnout, zu wenig Zeit für alles, verwahrt und sagen, schau, und am Abend jetzt übrigens, jetzt setzt du dich mal her und du tust mal etwas für die Menschheit und entwickelst eben genau quasi Business-Mechanismen. Oder gleich wie du Business-Mechanismen entwickelst du für schlüssigere Rechtssysteme. Es ist schwierig, es braucht eine kleine Zeit, bis du reinkommst. Ich denke, dass es nur funktioniert, wenn die Gruppendynamik, wenn Leute, irgendwie Tausende von Leuten irgendwo sich treffen und zufällig irgendwie reinspringen, ja, das ab und zu.
Und wenn es spielerisch ist und halt Spass macht, du musst einfach nicht Wir revolutionieren hier heute Nachmittag die Welt, sondern halt, es ist die Gamification, es ist ein Spiel, es macht Spass, du kannst dich ein bisschen reindingseln und nachher ist es so wieder gut.
Ja, das ist.
Aber ich bin sicher, du wirst es schaffen. Ich werde jetzt noch schnell zum Teil kommen, wo es wirklich mehr so ein bisschen geht, wie du auf die Idee bist gekommen wie muss man sich das vorstellen? Ist das einfach, du bist bei dir im Kämmerli gsi, wir haben vorher schon schnell darüber geredet, du bist bei dir im Kämmerli gsi und hast einfach angefangen aufzuschreiben in den 90er Jahren und hast dann Sachen angefangen auszutesten und in deinem Kopf durchspielen. Oder wie bist du auf diesen Mechanismus gekommen?
Ja, also das ist ein bisschen eine lange Geschichte. Das Einzige, was ich mich klar erinnere, ist der Anfang in diesem Sinne, und das ist interessant, weil ich in Bern war. Ich habe als freier Journalist geschafft für den Bund. Mhm. Und das war gerade eine von diesen Phasen, in der irgendwie Arbeitslosigkeit geherrscht hat. Und dann, nachdem ich da fleissig irgendwo eine Berichterstattung gemacht habe, hat irgendwie der Leiter mal gesagt, schau, jetzt darfst du mal etwas selber wählen. Und ich habe gesagt, wir machen mit Arbeitslosigkeit auseinandersetzen. Und das Schlüsselding war dann eigentlich, mich hat interessiert, was dahinter steckt. systemisch eigentlich. Tatsächlich haben sie gemerkt, das hat nicht einfach nur mit den Leuten zu tun, es hat nicht irgendwie mit, also, da liegt es gröber falsch. Und ich habe ein Interview gemacht und dann hat es geheißen, ja, es ist halt, das ist dann also das geflügelte Wort, wir müssen halt den Gürtel enger schnallen. Und dann ist irgendwie gleich gestorben, weil irgendwie am Tag vorher ist von Überproduktion gelesen und dann ist gefragt, ja, warum musst du denn den Gürtel enger schnallen? Dann, warum musst du den Gürtel länger schnallen? Und dann hat die Leute gesagt, ja, aber weißt du, wie überall Überproduktion ist, es gibt keinen Markt mehr, darum werden wir jetzt nicht mehr so reich und müssen jetzt den Gürtel länger schnallen und haben jetzt Arbeitslose, weil Übersättigung ist. Mhm. Und dann habe ich gefunden, ja, aber wo ist da die Logik? Wieso muss man den Gürtel länger schnallen, wenn es vor allem zu viel gibt? Und dann habe ich genau gemerkt, das ist das Schlüsselerlebnis gewesen. Erstens, wir haben nicht mehr das Produktionsproblem, wie man klassischerweise in der Volkswirtschaft hatte, sondern wir haben ein Distributionsproblem und wir haben ein Verteilproblem. Ich ignoriere das aber tapfer. Man diskutiert noch heute, wie tut man Produktion steigern, wie tut man Bildung verbessern, damit die Leute produktiver werden und statt zu überlegen, vielleicht haben wir ein Verteilproblem. Und das Interessante ist noch, dass ich gemerkt habe, ich kann es im Rahmen von journalistischer Arbeit nicht machen, weil ich habe dann auf die Finger bekommen. Nicht im Sinn von, das ist falsch, was du dir da überlegst, sondern im Sinn von, weißt du, unser Leser will Schicksal hören. Und ich habe eigentlich die Schicksal, eigentlich langfristig auch für die Schicksal verhindern. Mhm. Und kurzfristig will man natürlich sich von dem Schicksal leben und mit dem Schicksal die Leserzahlen hochtreiben und so. Und dann irgendwie gemerkt, das funktioniert so nicht. Ich kann journalistisch nicht die Sache, Investigativjournalismus, auch strukturelle Investigation gibt es in Amerika, wo die Leute langfristig dran arbeiten, gibt es in Europa nicht. Das war der Grund, warum ich die Werbung bin, weil ich irgendwie mein Haus mit dem Schitter Gärtchen müssen irgendwie finanzieren. Und habe dann gesagt, ich muss irgendwo ein bisschen zügig Geld verdienen, damit ich mehr Luft habe.
Ja.
Luft an anderen Sitz. Und dann müssen wir die Trennung geben. Und der was sehr alt eigentlich ist, ist, dass es eigentlich gerade wie ein, das war noch kurz vor dem Internet, aber einfach, dass es eigentlich gerade wie ein vernetztes System müsste geben und wie ein Mechanismus und eine Plattform. Und dann ist das lange eigentlich klar gewesen und lange auf dem Stand, in dem Sinne geblieben, weil es für mich klar war, man hätte das Internet noch nicht gehabt, man hätte die Token-Systeme noch nicht gehabt, man hätte irgendwie nicht weiterkommen, dafür einfach so mit Philosophen geredet und Ethiker geredet und.
Also ist es viel durch den Austausch und durch Sachen, die du eben durch deine Tätigkeit als Journalist hast gesehen und so. Und dann Schritt für Schritt hast du wie Probleme besser verstanden, du hast wie. Und durch den Austausch sind Schritt für Schritt bis zu dieser Lösung.
Alles über Russisch. Und zwar nicht, wie es die Leute quasi vermuten, weißt du, hier etwas gestohlen, hier etwas. Sondern das, was der Austausch auslöst. Oder aber das nächste Jahr irgendwie, da liegen Missverständnisse vor, die nicht angepackt werden. In diesen Kreisen findest du vielleicht spannendere Leute als in anderen Kreisen. Austausch, nochmal Austausch.
Ja, ich finde es sehr, sehr bewundernswert, eben die Pionierrolle, die du wie hast. Und ich habe mir überlegt, es braucht sicher auch sehr, sehr viel Mut, weil ich denke, wenn du mit so etwas kommst, aber du hast vorhin schon gesagt, Politiker, Parteien schreiben zum Teil nicht einmal zurück. Ich glaube, zum Teil wird man vielleicht auch ein bisschen belächelt oder denkst, du bekommst vielleicht auch viel Kritik über. Woher nimmst du den Mut?
Mut zu beanspruchen, wäre schon fast ein bisschen überheblich. Weil du brauchst natürlich sagen, man soll sagen, in der Schweiz brauchst du nicht unbedingt Mut. Also ich kenne keinen Schweizer, der erschossen wurde, weil er irgendwo sich jetzt fortschrittliche Gedanken gemacht hat. In anderen Ländern kann das sein. In der Schweiz nicht. Also du riskierst in dem Sinn nicht. Es setzt sich einfach sehr viel Zeit ein, wo am Schluss ein gutes Geld ist sowieso okay. Wenn du das Rechtssystem verbesserst, das Rechtssystem, mit dem Rechtssystem kannst du nur Geld verdienen, wenn du wenn es korrupt wäre. Und das soll es ja nicht sein. Also, oder wenn du willst Karriere machen, das ist alles nicht so. Also quasi einfach ein Systemverbesserung geregelt, aus dem gewinnst du eigentlich nicht. Es braucht aber auch nicht in dem Sinne zu wahnsinnig Mut, weil im Unterschied zum Beispiel zu einem Unternehmer, wo nicht nur Zeit in steckt, sondern möglicherweise alles, oder? Sein Geld, sein Haus, so. Und am Schluss einfach nicht nur viel Zeit, also sicher am Schluss irgendwie glücklich ist, weil er etwas Spannendes erlebt hat, aber nicht nur viel Zeit. Zeit kannst du in dem Sinne nicht verlieren. Wenn du etwas Spannendes machst, dann ist es so und so gut genutzt. Mhm. Aber möglicherweise kannst du sehr viel Geld verdienen, verlieren können irgendwas Prozent oder 90 also. Mhm. Ja. Von dort habe ich gesagt, weißt du nicht, irgendwie quasi, du setzt die Existenz aufs Spiel, wenn du wirst einfach nicht super reich, aber wenn du gar nicht super reich willst werden, sondern den Austausch spannender findest, dann ist das so gut. Mut ist relativ. Der Knackpunkt ist, du musst intrinsisch motiviert sein. Das ist der Schlüssel. Du musst intrinsisch motiviert sein. Weil es sagt einfach mal 10 Jahre lang niemand danke. Und es wird einfach mal 20 Jahre lang niemand toll. Und das ist schwierig. Also die meisten Leute, darum ja all die Social Media mit sofort Klicks und so und so. Das ist das Allerwichtigste. Du musst aus dir raus motiviert sein. Und du musst dein Selbstwertgefühl nicht aus dem unmittelbaren positiven Feedback ziehen, weil das hast du unmittelbar nicht. Im Laufe der Zeit oder kommt ein Respekt zurück oder Bewunderung für die Hartnäckigkeit. Das schon, aber das kommt auch erst langfristig. Aber das ist das Größte. Also es ist nicht Pionier sein. Es war total spannend. Aber man sieht immer nur die gloriose Seite. Das ist auch, du musst auch riesen durchstrecken. Und eben durchstrecken, jetzt in dem Fall etwas, wo du nicht Geld reinstecken musst, weniger materiell. Du solltest viel Zeit, die du gerne einsetzt. Aber du musst nicht depressiv werden, wenn dir nicht all Tag jemand auf die Schulter klopft. Und das ist ein riesen Problem. Heute, wenn du schaust, all die es gibt sehr viele engagierte Leute. Aber die wollen ja sehr schnell ein Danke hören. Die wollen ja sehr schnell Medien-Echo. Und so bist du natürlich nicht Pionier. Also, das ist so alles total wichtig, aber Pionier bist du so natürlich nicht.
Ja. Und wie gehst du mit so Rückschlägen? Also die Rückschläge, aber es ist ja nicht, dass nachher das Unternehmen ist zusammengebrochen worden, aber wenn das deine Tätigkeit besteht viel damit, an Türen klopfen, schauen, dass du den Austausch kannst machen und Wer im Sales mal gearbeitet hat, der weiss, Rejection ist immer hart. Man klopft an die Türen, Teile gehen auf, Teile bleiben zu. Wie gehst du so? Also, weißt du, du hast gesagt, von dieser intrinsischen Motivation. Aber vielleicht gibt es ja gleich irgendwie Sachen, wo du sonst noch geholfen hast, dass du eben so mit Rückschlägen oder Frustrationen kannst umgehen kannst.
Ja, es braucht schon harte. Bergwandern. Ich habe Wandergruppen mit Leuten aus aller Welt, die sich jetzt auch gleich verknüpft. Das sind so Leute von Google und von Uno und von WWF bis WEF und so. Das gibt ein kleines. Das hat jetzt noch langsam ein bisschen zusammengebracht, aber es ist eigentlich wie. Aber im Kern ist es Wandern. Mhm. Und das.
Ein guter Ausgleich.
Ja, es braucht einen Ausgleich. Ich habe lange irgendwie das Gefühl gehabt, du brauchst irgendwie keinen Ausgleich. Du tust jetzt einfach alles, aber nur irgendwie idealistisch sagen. Hast du mal irgendwann gemerkt, du brauchst. Es ist zwar nicht es entspricht nicht der reinen Lehre vom Pioniertum, aber es ist nicht falsch, wenn du dich mit etwas auseinandersetzt, was du damit musst rechnen, es geht jahrzehntelang, ist es nicht vielleicht keine schlechte Idee, wenn du nebenan noch etwas hast. Wo sofort Belohnung, oder wo sofort ein bisschen Dankbarkeit und so zurückkommt. Ja.
Hast du auch ab und zu in den ganz dunklen Stunden Zweifel? Weißt du, ich meine, der Mechanismus, eben, wie gesagt, ist ja nicht getestet worden. Du bist logischerweise, bist du dort, denkst du, das wird funktionieren, aber hast du manchmal ihre tiefen, dunkle Stunde an Zweifel, denkst du, hey, ist das wirklich, also erstens, ist es das überhaupt wert? Und zweitens, ja, funktioniert das wirklich? Ist das wirklich so eine gute Idee?
Ja, also wert ist es so oder so, weil es ist eine ganze Kette eigentlich von Pionierschritt, wo man auslösen kann. Also wenn man erreicht, dass die Leute irgendwie merken, es gibt das Gleichrecht auf die Welt, man muss da etwas tun dafür. Selbst wenn mein irgendwie System einen Bug hat, den ich jetzt nicht so...
Das kann es nachher verbessern.
Erstens kann es jemand anders verbessern und es wird auf jeden Fall sehr, sehr viel Vorarbeit geleistet. Dunkel in dem Sinn ist so klar, sagen wir in der Zeit, wo ich in der Rolle so eine Lösung hatte, was eine fortschrittliche Steuerlösung entsprochen hat, abstrahiert. Da bin ich zum Teil so ein leicht depressiv geworden, weil ich gewusst habe, es kann es nicht wirklich sein. Mhm. Es kann es nicht wirklich sein. Das hat das Ausmaß an Integrität und Motivation vorhanden, voraus, was im Schnitt nicht vorhanden ist in dem Ausmaß bei den Leuten. Und jetzt ist noch so ganz so Halbschatten vielleicht so, ist, könnte bei dem doppelten Tokensystem, bei diesen Immobilien-Ding, das ist anspruchsvoll, könnte da irgendetwas sein, wo irgendwie doch nicht ganz so befriedigend geht. Aber selbst wenn, selbst wenn man die progressivsten Steuervorschläge wieder umsetzen würde, wäre schon wesentlich besser. Und es gibt sicher etwas zwischen dem, was mir vorschwebt, und etwas zwischen dem, was gibt es auf jeden Fall. Also so gesehen, überhaupt keine
Zweifel.
Nein, einfach keine Zweifel im Sinn, also nicht im Sinn von fast existenziell.
Ja.
Ist das alles für nichts und so? Ist es auf gar keinen Fall gesehen.
Ja, das ist ja schön. Und dann noch zum Abschluss, wir sind schon fast 2 Stunden dran, aber ich noch zum Abschluss. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen? Egal, muss nicht in Bezug sein auf Project Hugo. Kann, muss aber nicht.
Ja gut, ich meine, meist irgendwo in völlig losgelöten Lebensbereichen. Da träumt man vielleicht noch von diesem oder dem, wo man nicht aus eigener Kraft erreicht und es so schön wäre, wenn es ihm geschenkt würde. Nein, es gibt eigentlich so es hat mal eine schöne Reportage gegeben aus dem Behindertensport, wo die Schweizer Fernsehjemand begleitet hat. Was motiviert er? Warum geht er sein Bestes, obwohl er immer 10-0 verliert und so. Und das ist ein lustiger, weifer Kerl aus Bad Heustrich, ist gefragt, wurde es ein Patronatssystem gegeben? Und weil es Unihockey nach ist, war bei Eishockey, ist der Ralf Krüger damals, Eishockey-Trainer, hat das Patronat gehabt. Und am Schluss war es quasi, dass die Frage an den jungen Kerl, was würdest du dir für die Schweizer Nationalmannschaft wünschen? Und die Antwort war, mehr Pfupf. Und das ist etwas, das ist Schlüsselding. Also wenn man sieht, wie lieblos und unmotiviert der akademische Betrieb vor sich hin Dings, wie kalkulierend bereits schon Jugendliche Engagierte damit argumentieren, wo sie am schnellsten, wie viele Klicks oder wie viele Dinge oder wie sie Zeug erreichen. Also das ist traurig. Das ist traurig, weil und der
Pfupf. Also mehr im Sinn mehr Idealismus, so ein bisschen.
Ja, mehr Pfupf, mehr Drive, mehr Schwung, mehr kleine Mut, etwas Ding, mehr kleine, so ein bisschen der extra Kick, ein bisschen überzüglich rausgehen, ja, Passion Peak, oder? Ein bisschen mit Leidenschaft an etwas dran sein.
Unabhängig davon, wie viele Klicks es gibt.
Ja, weil das braucht es. Du brauchst eine freiwillige Arbeit. Also du brauchst freiwillige Arbeit, die schnell und effizient ist. Und das braucht eben das Pupp von den Leuten, die sagen, ich nehme mir jetzt das Wochenende mal Zeit, meine Business-Modell-Simulationen auf Dinge zu übertragen. Oder ich nehme mir jetzt mal Zeit, nicht nur auf die schnelle Anerkennung zu gehen und nicht nur das, wo zweifellos auch gut ist, aber ich tue mir jetzt mal grundlegende Gedanken machen und so. Und das ist recht so. Das fehlt recht, ist natürlich jetzt durch Corona zusätzlich so die Es ist vielleicht etwas Positives, was wieder kommt, oder wenn die Leute wieder da raus können und können Austausch machen und können beim Bier irgendwie mit Freude über sogenannte abstrakte Themen. Aber das ist wichtig, das ist etwas, wo ohne das geht es nicht. Es braucht Enthusiasmus. Ja. Es ist nicht naiv Enthusiasmus, aber es braucht Enthusiasmus. Und das also wünscht man natürlich für sich selber. Man selber findet man natürlich, man sollte ein bisschen mehr fahren, man sollte irgendwie ein bisschen mit mehr Begeisterung an die Überarbeitung von neuesten Fassung gehen und so. Aber es ist einfach wie eine Grundstimmung. Wenn du wirklich Aufbruchsstimmung hast und wenn du wirklich eine Leidenschaft hast, im Schnitt oder ein niedriger, im Moment hat man leider nicht einen Passion Peak, sondern ein relativ niedriger Passion Level über alles, dann fehlt die kritische Masse, dann fehlt der notwendige Schwung, zum dazu kommen. Und vielleicht einfach so als letztes Wort, frag du, du stellst schon die Frage.
Ja, nein, schon gut. Sag mal, ich wäre fertig gewesen.
Ja, genau, du hast jetzt quasi wörtlich gefragt, was gibt die Kraft dazu, aber das hast du vielleicht indirekt gefragt, schon gefragt. Das hat genau mit dem zu tun, was du in einer Folge kürzlich quasi selbst reflektiert hast. Eine Leidenschaft verbindet dich mit dir selber. Und interessant, eben etwas, was du über längere Zeit verfolgst, verbindet dich auch wieder mit später früheren Lebenserlebnissen, die du vielleicht ein bisschen abgehakt hast. Mhm. Wo du plötzlich wieder etwas Positives drin siehst, weil du etwas daraus kannst lernen und so. Also, das war ein schönes Leben gehabt, aber einfach, ich meine, es wird plötzlich jede Lebensphase, kommst irgendwie wieder, quasi, quert sich das wieder. Mhm. Und es verbindet mit anderen. Du hast immer ein Gesprächsthema. Und darum soll ich derart auf die Anlässe, die wieder stattfinden können, weil ich habe gemerkt, ich kann mir die ganze Taktiererei und so sparen, wenn ich ein Schildchen habe, wo Jürgen Inniger steht, ohne Project Hugo steht. Ich kann ohne Anlass gehen, ich kann einen Studentenanlass gehen. Irgendwann haben die Leute genug vom offiziellen Programm, das immer das gleiche ist, und die Leute kommen auf mich zu und sagen, Jürgen, was ist Project Hugo? Und wer hat das schon? Oder?
Ja, und es ist auch spannend, eben so mit einem Pionier wie dir zu reden. Jörg, mega, mega spannend gewesen. Es ist wirklich sehr, sehr gefällt. Ich glaube, das sind ganz viele interessante Themen. Ich glaube, da könnte man x weitere Podcasts machen zu x verschiedenen Themen. Aber ich glaube, für heute lassen wir es mal so stehen. Und merci vielmals, bist du hier gewesen und hast mitgemacht. Und danke, hast dein Projekt vorgestellt.
Ja, danke dir vielmals und natürlich ganz speziell danke für alle, die bis zum Schluss das hören. Es ist ein Herz von Stunde, aber es gibt auch Gelegenheiten, wo irgendwo jemand irgendein Thema streift in einem anderen Zusammenhang oder so und dann vielleicht dann kann ich mich gerne noch fragen, gibt es in diesen 2 Stunden etwas, was speziell mit dem zu tun hat, was mich beschäftigt
hat. Genau, dich kann man erreichen unter, ich habe es nicht aufgeschrieben, es ist glaube ich info at...
Es ist Hugo. Es ist einfach Hugo.
Hugo at.
Es gibt...
Hugo at was? Kannst du es gerne sagen?
Hugo at start-hugo.com.
Okay. Ich schreibe es dann noch rein, wenn ich es poste und ich beschreibe vor der Folge. Also ich könnte Jürg sehr gerne selber kontaktieren, wenn er weitere Fragen hat und mit ihm das weiter diskutieren. Jürg, merci vielmals und wir werden sicher noch eine weitere Folge machen.
Schön, habt ihr gehört bis hier. Es ist ein kleiner Mammutfolge, aber es ist sicher der Wert gewesen. Für mich ein super spannendes Gespräch wieder mal. Der Jürg ist wirklich etwas wie ein richtiger Pionier und es beeindruckt mich, wie er da an seinem Projekt dran ist. Und auch wie jemand wirklich Zeit und Leidenschaft investiert für die Probleme, die wir heute haben, auf dieser Welt versuchen zu lösen. Und wie er da der Elan findet und wie er da hat erzählt, das war wirklich, wirklich sehr, sehr inspirierend und spannend gewesen. Wer, wie schon im Text erwähnt, der Jürg, will die unterstützen oder ihm weiterführende Fragen stellen, kann am besten kontaktieren unter hugo@start-hugo.com. Dort könnt ihr ihm eure Fragen schicken oder ihn kontaktieren. Er hat sicher sehr, sehr Freude. Vielleicht wird er sich ja sogar an diesem Project Hugo beteiligen. Das war es von meiner Seite. Merci vielmals für's Zuhören und bis bald. Danke.